Willkommen! Diese Episode stammt aus dem Podcast Not Just Coding, der ursprünglich von Novatec produziert wurde. Seit Novatec Teil von CGI ist, gehört der Podcast nun auch zu uns. Die Inhalte bleiben unverändert. Ehrlich, praxisnah und relevant. Viel Spaß beim Hören!
Ja, Simon, cool, dass du da bist, ne?
Danke.
Und genau, wir nehmen jetzt auf. Und ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch noch gar nicht. Wir haben uns einmal gesprochen. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall auf dich kennenzulernen und auch über dich zu sprechen und über deinen Werdegang und über das, was du so tust. Und ich habe gesehen, ich gucke mir halt immer auch die LinkedIn-Profile natürlich an. Und ich habe gesehen, du bist jetzt aktuell Abteilungsleiter für neue Technologien.
Korrekt, neue Lösungen, genau.
Neue Lösungen, ja. Genau, bei Count & Care. Und ja, mich hat einfach interessiert, wie kam es dazu? Wie bist du dorthin gekommen? Hol gerne aus.
Ja, eine tolle Frage. Wie kam ich dazu? Also an sich, IT ist mein Ding. Das habe ich schon sehr früh gemerkt. Mein erster Computer war in der 80er ein Amiga 500. Das war meine große Liebe damals, muss ich fairerweise gestehen. Habe so viel Spaß an dem IT-Programm gefunden, entwickelt, gespielt, alles Mögliche. Das hat mich dann immer weiterverfolgt, auch in den 90er Jahren viel mit Programmiersprachen geübt, also Bücher gelesen, habe da Dinge ausprobiert, hat unheimlich viel Spaß dran. Tatsächlich war ich kurz an dem Abzweig, ich habe mich für eine Ausbildungsstelle bei einer Bank beworben, damals in Frankfurt, ja. War ich auch zum Teil überrascht, dass ich das tatsächlich wollte bei den Vorstellungsgesprächen.
Aber nicht für eine IT?
Nicht für eine IT, nein, war wirklich für einen Bankkaufmann, Bankfachmann an der Stelle damals. Und wurde dann auch angenommen, damit mit meiner Freundin damals gesprochen. Irgendwie habe ich gemerkt, das bin nicht ich. Also warum auch immer, es war so leicht, also leicht nicht, weil es jetzt irgendwie leicht war, aber ich hatte keine großen Steine bisher. Es hat sich nicht echt angefühlt. Also es war nicht passend. Habe dann leider die Ausbildung absagen müssen.
Also warst du nach dem Abitur? Oder
nach dem Abitur, korrekt. Nach dem Abitur, Zivildienst, alles fertig gemacht. Genau, das war die Zeit. Und dann relativ schnell wahrgenommen, nein, Junge, IT ist dein Ding, du machst IT. Habe dann in Darmstadt mich für ein Informatikstudium eingeschrieben. Habe am 1. September 2000 tatsächlich den Bachelor in Informatik begonnen.
2000 hast du gesagt?
2000, korrekt, ja. Das ist schon eine Weile her, ja, klar. Habe dann tatsächlich auch zum 1. September auch einen Job als Werkstudent, damals bei der HEAG im Energiebranche gefunden. Habe dann den Bachelor erstmal durchgeführt, habe sehr viel nebenbei gearbeitet, also im Rahmen des Möglichen, ganz klar. Habe dort sehr früh mit Projekten zu tun gehabt, mit den wirklichen Dingen. Also die Theorie, die ich im Studium gelernt habe, hatte ich dann tatsächlich die Chance, in der Praxis umzusetzen. Habe sehr früh dann auch Java programmieren gelernt. Eines der ersten Projekte war allerdings die Einführung einer Adressverwaltungssoftware. Damals war die IT so im Umbruch noch aus den 90er Jahren, aus der Host-Umgebung Richtung größere Systeme. Internet war immer stärker, immer weiter im Kommen.
Was, ganz kurz, was heißt Adressverwaltungssoftware?
Adressen. Inzwischen wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Damals war die Herausforderung in der HEAG, das war ein Energieversorger und noch teilweise, wie soll ich sagen, noch Strukturen aus den 80er Jahren. Sag mal, die Daten waren sehr dezentral. Der damalige Projektleiter war kein Digital Native, sage ich mal sehr höflich. Wenn ich ihm eine Mail geschickt habe, das Mail hat er von seiner Vorzimmerdame ausdrucken lassen. Er hat dann die Antwort geschrieben und hat mir das per Fax zugeschickt. Das war seine Digitalisierung damals.
Und das war der Projektleiter?
Das war der Projektleiter oder der Anforderer, der Hauptanforderer der Applikation. Und das war für mich als junger Student herausfordernd. Das war wirklich eine ganz neue Erfahrung.
Aber hast du wahrscheinlich viel gelernt, oder?
Unheimlich viel gelernt. Also das war das erste Projekt, dann war das in absehbarer Zeit beendet und dann war tatsächlich das Großprojekt Einführung des SAP-Systems. Wir kamen aus dem alten Host, noch die alte Programmierung und ich als junger Hüpfer, Java am Lernen, moderne Programmiersprachen. Tatsächlich war die erste Programmiersprache, die ich damals erklärt bekommen von einem Elternkollegen, war PL1. PL1 ist eine sehr alte Host-basierte Programmiersprache, hat eine spezielle Syntax gehabt und für mich war das insofern wertvoll, weil ich die Theorie mit der Wirklichkeit gemerkt habe, okay, die Welt ist doch eine andere da draußen.
Und weil die Theorie, wie war das für dich?
Also die Theorie war toll, aber sehr modern, schon teilweise Jahre im Voraus. Das, was du an den Hochschulen, an den Unis lernst, die Dinge, die zwar vielleicht aktuell benötigt werden, aber häufig auch die Perspektive nach vorne für die nächsten Jahre. Und das war auch meine Ambition, auch meine Vorstellungskraft. Und in dem Unternehmen bin ich dann an die tatsächlichen Probleme dann rangeführt worden und herangekommen, habe gemerkt, okay, da ist ein Spannungsfeld dazwischen. Sag mal, das ist das, was ich für mich damals auch gelernt habe. Im Kern ist das ja IT. IT ist immer eine ständige Veränderung. Mhm. IT ist... Also ich sage immer, wenn etwas gleich bleibt in der IT, das ist eigentlich schon rückläufig, weil das ist nicht der Anspruch an der IT. IT ist nicht nur, was manchmal auch gesehen wird, als Kostenfaktor, sondern auch ein Enabler. Und mit der Hilfe der IT, so bitter das klingt, das Hauptziel ist es, manuelle Ressourcen zu reduzieren. Dass ich durch Automatisierung, Digitalisierung, Automatisierung sorgt man dafür, dass man Fähigkeiten hat, dass man Dinge machen kann mit Hilfe der IT-Systeme, die sonst Menschen machen würden. Ob das jetzt besser oder schlecht ist, kann man stundenlang darüber diskutieren, aber es ist eine Veränderung und es erschafft unheimliche Möglichkeiten. Das war für mich damals Lernprozess.
War das dir damals auch schon so bewusst?
Nein. Also das war, ich hab unheimlich viel Spaß an dem gemacht. Ich habe das gelebt, also ich intensiviert, wirklich sehr viel gelernt. Damals noch als junger Hüpfer, das darf man zwar nicht sagen, aber auch als ich Urlaub hatte. Für mich war damals die Definition vom Urlaub, ich entscheide, wann ich arbeite. Und bin tatsächlich auch Mails gelesen, Dinge beantwortet, weil es...
Das hat dir so Spaß
unheimlich, gemacht. Unheimlich viel Spaß gehabt gemacht.
Hast du dann auch in deiner Freizeit programmiert
immer? Ja, sehr viel. Also sehr viel in der Freizeit programmiert, mich mit diversen Programmiersprachen auseinandergesetzt, habe viele Projekte auch zu Hause privat gemacht. Und zwar von morgens aufstehen bis abends zu Bett gehen, IT durchgehend.
Und seit wann? Also wie alt warst du? Wann hast du damit angefangen? Du hast ja vorhin gesagt, in den 80ern hast du schon...
Also waren die ersten genau mit dem Amiga 500 Ende 80er. Sag mal, das Studium hatte ich begonnen, da war ich 23.
Aber ich meine jetzt, dass du so von dir zu Hause aus angefangen hast zu programmieren. Wie alt warst du da?
Da war ich, das war 11, 12, sowas.
Ach, so früh.
Ja.
Aber wie kam es dazu? Hast du das durch deine Eltern da irgendwie Unterstützung bekommen? Oder?
Das nicht. Ich war da schon sehr selbstständig, mal sehr öffentlich ausgedrückt. Nein, ich habe damals ein Amiga 500 bekommen und lag ein Buch dabei mit Amiga Basic. Und ich habe das unheimlich aufgenommen, durchgelesen, habe erste Dinge ausprobiert, wie man programmiert. Und ich habe da echt sehr viel Spaß dran gehabt und das dann immer weiterverfolgt. Dann irgendwann mal der Wechsel auf eine PC-Architektur mit anderen Möglichkeiten, mit anderen Potenzialen. Und es war immer unheimlich interessiert, also meinerseits an den Themen auch für praktische Probleme Lösungen herbeizuführen. Sag mal, der gemeine ITler von sich aus ist faul. Was bedeutet das? Wenn ein ITler zwei oder dreimal die gleichen Dinge machen muss, wird das immer versucht zu automatisieren, immer versucht zu Code zu gießen, einen digitalen Ablauf. Und genau das war auch das, was mir viel Spaß gemacht hat. Daneben muss ich auch fairerweise gestehen, auch viel gespielt mit dem Amiga oder später. Das war immer ein Teil meiner Freizeit.
Mit dem Amiga?
Mit dem Amiga zuerst, oder genau.
Auch danach noch.
Dann auch mit dem PC nach wie vor. Ich werde jetzt 48 dieses Jahr. Mein Wochenablauf ist herausfordernd durch meine Tätigkeit, sehr viele Themen, sehr hohe Komplexität, sehr viele Gespräche. Ich habe mir irgendwann mal ein Ritual angewöhnt. Immer freitags gegen Abend, wenn meine Familie, habe auch zwei Kinder, bin verheiratet, wenn meine Familie, Kinder und Frau dann irgendwann mal zu Bett gehen, ich setze mich abends in den PC, 2-3 Stunden, baue die Woche ab, schalte ab. Und das
kannst auch so ein bisschen zocken.
Total. Das bringt mir so viel Kraft. Also ich schaffe dann die Woche so weit abzubauen, dass ich das hinter mir lasse mit allen positiven und negativen. Und nimm dann die Zeit und schalte ab. Und das ist so ein Ruhepol in der Woche. Sogar so weit, dass ich teilweise auch Samstag, auch Sonntags einen Rhythmus habe. Ich stehe morgens sehr früh auf, hole mir einen Kaffee, setze mich 1-2 Stunden an den PC.
Bevor der Sturm losgeht.
Das ist so eine schöne Zeit. Ich genieße das, weil da kann ich drauf tanken. Das merke ich auch. Meine ältere Tochter, die ist 14, sie schläft auch gerne bis fast in den Mittag. Meine jüngere, die ist 11, die ist langsam genauso. Die steht auch morgens schon sehr früh auf und holt sich auch die Kraft dazu. Das finde ich auch sehr interessant, Kindern zu beobachten. Aber für mich sind das so die Punkte in der Woche, wo ich... Also mein Mittelpunkt ist meine Familie,
ganz natürlich,
klar, das Wichtigste von allen, aber die wenigen Stunden, die man für sich braucht, um einfach zur Ruhe zu kommen, Energie, und es ist auch mal so schön, weil unter der Woche, ich sage immer mit einem halben Lächeln, ich habe Informatik studiert, um nicht mit Menschen arbeiten zu müssen, meine Hauptaufgabe von Montag bis Freitag ist, mit den Menschen reden zu müssen, das ist in vielerlei Hinsicht, sei es in den eigenen Mitarbeitern, in Projekten, querbeet. Deswegen, aber das macht Spaß. Das ist schon herausfordernd manchmal, weil man an sich mit den Menschen, nicht mit dem System, mit den Menschen arbeitet und zusammenarbeitet. Deswegen die Ruhe an bestimmten Stellen, die ist so wertvoll. Ja. Da will keiner was. Da ist kein Problem an der Tür. Da will keiner was. Hat keiner eine Frage. Also tolle Zeit.
Was spielst du da? Was aktuell?
Also vielschichtig, ich sag mal auch in der IT im Beruf, ich mache nie gerne ein oder zwei Dinge gleichzeitig, ich mache immer gerne 10, 12, 15. Ich brauche die Breite, ich brauche die Herausforderung, ich brauche die Komplexität, das Vergleichbare, diese Differenz, die auch manchmal steht, ich finde sehr wertvoll. Auch so im Spiel, man sagt immer schön den Pile of Shame, den ich habe, auch, da sind kommt dir mal vor, dass es gute Angebote online gibt, und dann schlage ich das öfter auch mal zu. Sag mal, das sind schon Dutzende von vielen Spielen, die ich gar nicht noch, oder die ich in der Pipeline habe, in Pile of Shame. Ich spiele gerne Rollenspiele, das heißt, wenn ich mich kreativ ausüben kann, hohe Freiheitsgrade, Dinge ausprobieren, auch mal Fehler machen und das genieße. Es können Online-Spiele sein, es können Offline-Spiele sein, die können auch sehr komplex sein, sehr einfach.
Also querbeet.
Alles, was Spaß macht.
Das
sind Spiele, die ich vielleicht auch mal 2-3 Stunden durchspiele. Dadurch, dass ich relativ wenig Zeit investieren kann, kann es passieren, dass ich ein Spiel, was 60, 70, 80 Stunden benötigt, dass ich ein halbes Jahr dran sitze. Ja. Aber das ist in Ordnung für mich.
Okay, da bleibst du dann auch dran.
Korrekt.
Weil bei mir ist, ich kann mich erinnern, jetzt, ich habe früher ziemlich viel gespielt, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so. Ich habe einfach Prioritäten aktuell anders gesetzt. Klar. Aber trotzdem bin ich noch großer Fan. Also es ist trotzdem eine super Beschäftigung, eine super Freizeitbeschäftigung. Kann es sehr gut nachempfinden. Und ich weiß bei mir zum Beispiel, ganz bestimmt auch die Souls-Reihe.
Ja, klar.
Super gute Spiele.
Du stehst auf Schmerzen.
Super Spiele. Ja. Und ich finde, das Spiel so casual zu spielen, also wirklich nur so 4 Stunden, 5 Stunden die Woche vielleicht, oder 2 Stunden die Woche, ist für mich, fällt mir schwer.
Okay, verstehe.
Weil ich muss mich da halt reinarbeiten, muss mich in die Welt reinfinden. Du hast auch keine Karte. Mhm. Das heißt, du musst dir die Dinge auch aus... Also mittlerweile hast du, glaube ich, eine Karte bei Elden Ring. Aber viel musst du dir einfach merken. Und dann lasse ich es lieber liegen, bevor ich es anfange.
Verstehe. Ja, verstehe, klar.
Aber dann finde ich es umso cooler, dass es auch anders geht. Ja?
Also wobei das ist schon herausfordernd, wenn du sagst, wenn du das Spiel länger pausierst, das wieder einsteigen, wieder reinkommen, ist herausfordernd. Da hat, glaube ich, vor einem halben Jahr gelesen, gab es eine Umfragung bei Sony. Die haben viele Spieler befragt. Und ein Ergebnis davon war, dass genau viele Spieler das bemängeln. Das heißt, eine Reaktion darauf wird hoffentlich irgendwann mal sein. Wenn du so eine Software nutzt, dann nach mal mir wieder zurückkommst, dass du wieder Hilfen angeboten bekommst. Weil ganz ehrlich, das ist genau das Gleiche. Das ist jedes Spiel, wie auch in jedem Softwareprodukt, du hast einen anderen Tastaturlayout, andere Fähigkeiten. Da wieder reinzukommen, das merkt man sich in der Regel nicht. Deswegen ist da, also ich kann es vollkommen nachvollziehen, was du sagst. Die Probleme kenne ich genauso, ja. Ja, das ist klar.
Okay, dann lass uns wieder zurückkommen. Du warst Werkstudent bei HEGA.
Das war die HEAG, Hessische Elektrizitäts AG damals, genau. Werkstudent, genau, also Projekte. Hab dann mit der Zeit auch Visual Basic gelernt, aufgrund von einigen Projekten. Java war der Schwerpunkt SAP, habe viel ABAP auch angefangen, dort zu programmieren. Hab dann den Bachelor mit vielen Projekten nebenbei dann auch geschafft. Bin stolz auf mich, dass ich den Bachelor in der Regelstudienzeit geschafft habe, danach direkt einen Master dran gehängt, obwohl ich viel gearbeitet, auch den Master in 1,5 Jahren durchgezogen am Stück. Und
du hast nebenher immer als Werkstudent
gearbeitet? Immer als Werkstudent durchgehen. Also wenn es möglich war, in den semesterfreien, in der vorlesungsfreien Zeit, dann das Maximale in den in den Vorlesungszeiten hast du ein bestimmtes Kontingent an Stunden, dass du maximal investieren kannst. Auch das ganz klar in dem Rahmen behalten, aber jede freie Minute, die möglich war, auch gearbeitet. Also die Erfahrung, die ich dort gesammelt habe. Also das Studium fand ich sehr wertvoll. Das Studium hat mir geholfen, Perspektiven aufzuzeigen, Methodiken anzueignen. Da ging es nicht darum, dass du Programmiersprache, da geht darum, wie du Denkmuster aufbaust, wie du Lösungsorientierung rangehst, wie du Dinge bewertest und dann später löst. Also finde ich toll, würde ich jederzeit genauso wieder machen. Und der Job nebenbei, der hat mir geholfen, die aus der praktischen, also die beiden Welten miteinander zu verknüpfen. Das hat mich so stark, so motiviert, da auch weiterzumachen. Dann war ich März 2005 tatsächlich auch fertig, Energiebranche erstmal. Dann ging es darum, weiter Beschäftigung, ja, nein, war unklar noch in dem alten Unternehmen. Tatsächlich bin ich dann für ein Jahr raus in eine Softwareentwicklungsbude, auch in Darmstadt, kleines Unternehmen, neben mir noch 3 Entwickler. Meine Hauptaufgabe war, also nach dem Studium war ich schon als Senior eingestellt, weil ich eine gewisse Erfahrung mitgebracht habe. Meine Aufgabe war, 3 weitere Kollegen in bestimmten Technologien, Frameworks soweit aufzubauen, dass wir nach einem Jahr eine produktfähige Software bereitstellen konnten. Das war eine Software, bei der die euren Unternehmen dazu gemacht hatten, genutzt hatten, um den digitalen Handel durchzuführen. Und das haben wir tatsächlich geschafft. Das war eine
Handel, digitalen Handel, Shop.
Das war ein Shop, genau. Das war ein Shop. Also im Endeffekt eine interne Shop-Software. Und das war auf eine JE-Technologie damals mit klassischem Web-Applikations-Server. Da ich das ja die 4,5 Jahre davor intensiv gemacht habe, war es für mich nicht schwer, in das Thema reinzukommen. Natürlich waren die Herausforderungen, auch andere Menschen, die vielleicht nicht einen IT-Background haben, an ein Thema heranzubringen, die sehr wohl Entwicklungserfahrung haben. Das heißt, meine Aufgabe war, dort eine Grundarchitektur zu definieren, lauffähiges Konstrukt als Prototyp aufzubauen und diesen bis zum Produktreife zu bringen. Haben wir geschafft, war toll. Nach dem Jahr kam dann wieder eine Anfrage aus meinem alten Unternehmen. Das war damals im Wandel, also in Darmstadt, die HEAG, die Südtische Energie, Gas und Wasser AG und ein Teil aus Mainz haben sich zusammengeschlossen zu einem Unternehmen. Also man hat die bestimmte Fähigkeit aus dem gebündelt, indem man einen Shared Service Dienstleister aufgebaut hatte. Ursprünglich der Name Entega Service im Entega-Konzern angegliedert. Und im Kern ist diese Unternehmensstruktur weitestgehend beibehalten worden. Die wurden dann umfirmiert Ende des vorletzten Jahrzehnts zu Count & Care.
Ah, ja.
Und erbringen Dienstleistungen im IT-Umfeld. Die IT macht ungefähr die Hälfte des Gesamtunternehmens aus. Wir bedienen dort die Gesellschaften im Entega-Konzern und Mainzer Stadtwerke AG-Konzern. Und von der Basis IT-Dienstleistung über Entwicklungsdienstleistungen. Eine Schwesterabteilung von mir, das sind sehr gute, sehr starke Kollegen im SAP-Umfeld. Das heißt, sie betreiben die ganzen energiewirtschaftlichen Prozesse, die ganzen ERP-Systeme. Mein Bereich Neue Lösung ist eher dazu da. Einerseits das Thema agile Softwareentwicklungsprozesse. Damit haben wir vor 10 Jahren begonnen, mal zu experimentieren. Mhm. Fand ich auch spannend. Das kam nicht jetzt von oben getrieben, sondern tatsächlich eins meiner Teams damals den Wunsch, hey Simon, hör ich mal zu. Wir haben da Ideen, wir steigen auf ein neues Projekt. Wir wissen, dass wir das Projekt...
Ganz kurz, Simon, sorry, dass ich unterbreche. Alles klar. Lass uns nachher nochmal drauf eingehen, was du jetzt machst und wie das jetzt aufgebaut ist. Mhm. Ich würde nochmal gerne noch deine Reise quasi weiter, okay. Also jetzt in Count & Care.
Okay.
Aber ganz kurz, Entega, ja. Also sorry, dass ich so blauäugig okay. frage, was ist Entega?
Entschuldigung, Entega AG ist ein mittelständischer Energieversorger.
Okay.
Das ist ein Konzern, bestehen aus ja, klassischen Energielieferungen, Energieerzeugungsbereiche. Das heißt, da wird Energie erzeugt, da wird Energie vertrieben. Auch Netzbereich ist dort mit Teil des Konzerns. Gab ja Umstrukturierung vor 15 Jahren, auf die ich gerne später eingehen werde. Auch da ist auch ein Telekommunikationsunternehmen eingegliedert, auch der Energiehandel. Das heißt, die Entega als solche bedient viele Felder, die in kleinen Umfeld vielleicht klassische Stadtwerke machen, mhm. höher skaliert. Also wir sind einer der wenigen Mittleren an der Stelle und bieten die Dienstleistungen rund um Strom, Gas, Wasser und Telco im Umfeld im Südhessen-Bereich. Also Darmstadt, sehr prägend, sehr stark. Zum Teil Vertrieb hat man ja aufgelöst im vorletzten Jahrzehnt auch durch Prozesse, die der Gesetzgeber definiert, verändert hat, auch Marktöffnung, sodass die Wechselmöglichkeiten sich seit 2007 durch die GPG-Prozesse sehr stark verändert hat. Und das ist ein Teil des Energiekonzerns, natürlich im Energiehandel, Energievertrieb und Netzdienstleistung. Also klassische Themen, die auch kleinere Energieversorger haben, aber wir haben auch noch zusätzlich andere Effekte.
Okay. Und dann hat man eben diese Unternehmen zusammengeschlossen und hat gesagt, lasst uns eine Gesellschaft gründen, mhm. die dann gezielt Entega und noch...
Also die Entega war dabei, die Südhessische Energie, Gas und Wasser AG und ein Teil aus dem Mainzer Bereich.
Okay. Und dass die Gesellschaft, die dann Count & Care genannt wurde, correct. Die gezielt im Rahmen von Digitalisierungsthemen unterstützt.
Also genau, wir sind der Shared Service Dienstleister, das ist die Basis-IT-Dienstleistung, die wir bereitstellen. Wir bündeln auch bestimmte Fähigkeiten, Softwareentwicklung, individuell oder Standardsoftware wird dort bei uns entwickelt, betrieben, immer weiterentwickelt und diese Dienstleistungen nutzen entweder unsere Kunden aktiv, indem sie mit unserem System arbeiten, also Teil dessen, die in meinem Bereich entwickelt werden, sind genau solche Dienstleistungen. Wir haben aber auch Dienstleistungen, die wir, also oberhalb der IT noch Prozessbereiche, auch ein Teil der Count & Care. Das sind Dienstleistungen, die rund um den Meter-to-Cash-Prozess gelten. Erkläre ich nachher gerne genauer. Meter-to-Cash-Prozess ist der zentrale Prozess in der Energiebranche. Und da die Doings, die dabei stehen, das sind Abrechnungsprozesse. Das sind Prozesse, bei dem Zählerstände verifiziert, also der ganze Eingangsprozess. Und auch diese Fähigkeiten waren früher dezentral in den 3 Gesellschaften verteilt. Auch diese hat man zusammengeführt, sodass wir als Count & Care eigentlich die gesamte Klammer sind, die IT-Dienstleistungen. Mhm. Oben drüber noch Dienstleistungen von der, sag mal, Eingang eines Zählers, eines Wertes bis zu Abrechnungsprozessen, auch die gesamte Kette, auch das decken wir für die beiden Konzerne ab. Ja.
Okay, und dann warst du dort quasi, bist dann da quasi eingestiegen, also weil das, beziehungsweise du warst schon da drin.
Korrekt, ich war als Werkstudent drin, dann war ich ein Jahr weg, dann bin ich wieder zurück.
Dann bist du wieder zurück und dann habt ihr, ja, ihr wart damals ja wahrscheinlich noch recht klein, oder? Da habt ihr wahrscheinlich angefangen.
Also der Zusammenschluss der Count & Care aus Sicht der IT waren die IT-Expertise aus den 3 Grundhäusern, die ich genannt habe. Das heißt, es gab eine IT, die hatten bestimmte Menge, bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Personalstärke und ja, die Themen, die man früher vielleicht dezentral gemacht hat, wurden dann zentralisiert. Damals gab es noch eine sehr starke Basis-IT, die es nach wie vor so gibt. Damals gab es noch den Bereich, den ich seit knapp 10 Jahren leite nicht, sondern das war alles im Entwicklungsbereich unter dem SAP-Mantel. Sehr starke, sehr, sehr prägendes Abrechnungssystem. Und ich weiß noch, 2004 war ein Projekt, das fand ich insofern revolutionär, wenn ich das sagen darf. Wir kamen aus einer Welt, bei dem noch bis zum letzten Jahrtausend die Prozesse über einen alten IBM-Host durchgeführt. Mhm. Mit der PL1-Programmiersprache, was ich vorhin gesagt habe. Das heißt, auch dort gab es ja auch schon Energie, die vertrieben, die verkauft, ganz klar. Aber es gab keine Möglichkeit, dass ich mir den Energieversorger aussuchen kann. Mhm. Das kam dann erst später. Man hat, das war schon interessant, 2004 kann ich mich noch an den Kickoff erinnern, Wir hatten damals schon ein SAP-System, ein Abrechnungssystem. Und wenn es darum ging, Callcenter anzubinden, dann mussten die Callcenter ein Sub-GUI kennen. Das heißt, sie brauchen eine bestimmte Expertise. Sie mussten die Energieprozesse sehr stark kennen. Weil die Applikation, die war wirklich sehr gut für das Thema Abrechnung. Sie hat auch Möglichkeiten angeboten, dass ein Fachexperte, auch die Prozesse binden, diesen einzelnen Transaktionen, das heißt, er musste kennen, was in welcher Reihenfolge wie angelegt werden, wie sieht das Stammdatenkonstrukt aus. Das Beratungsgeschäft war jemand, der einerseits ein gut ausgebildeter Energieexperte sein musste, aber auch die Untiefen, die Komplexität eines Systems kennen musste. Und das war herausfordernd, Expertise auf dem Markt zu finden. Wir haben teilweise damals so 14 Tage schon benötigt, um externe Expertise dann anzuschulen, dass sie fähig waren. Aber sie mussten trotzdem bestimmte Grundlagen mitbringen. Damals hat man das Projekt gestartet, eine Applikation. Das heißt, der Grundgedanke war, wir bauen eine webbasierte Applikation. Anfang zu vier, also die erste Hälfte des ersten Jahrzehnts, war das ja noch nicht so sehr ausgeprägt. Es gab ja schon Webportale, es gab schon einige an Self-Service-Dienstleistungen, aber das war nicht im Kern das, was sehr viel ausgemacht hat. Also zurück zum Thema. Projekt gestartet, bei dem man das für den Versuch gestartet hat, mit Hilfe einer bestimmten webbasierten Softwarelösung die Komplexität aus dem Beispiel aus dem SAS-System so weit zu abstrahieren, dass man genau diesen Mitarbeitergruppen ein damals modernes Webfrontend zur Verfügung gestellt hatte. Man hatte Möglichkeiten, wie, was das Web damals zugelassen hat, das ist Validierungsmöglichkeiten, auch mit UI-Elementen zu arbeiten, so dass jemand, der damit arbeiten konnte, über geführte Prozesse, nicht mehr der perfekte Experte in den Prozessen sein musste. Er musste dann nicht mehr der Experte sein, der bestimmte Spezifikationen einer Technologie kennt, sondern mit Webbrowsern konnten die meisten da schon zurechtkommen. Und das war ein Projekt, das war so circa 2 Jahre Laufzeit, in dem die gesamten Beratungsgeschäft, das ganze Servicegeschäft, die jetzt Energie ausmacht, man vorgelagert hatte. Das heißt, man hat eine Architektur aufgebaut, mit damals eine SOA-Architektur auch haben wir angefangen zu definieren, indem wir über Web-Services mit Backend-System kommuniziert haben. Davor gelagert eine Web-Applikation. Und als ich dann wieder zurück damals in die Contier ging, war meine Hauptaufgabe, diese Applikation so weit zu justieren, dass sie vernünftig läuft.
Also Performance.
Ja, da gab es große Defizite. Ja. Das Thema war heraus, war neu, war wirklich sehr neu. Gab noch wenig Erfahrung auf dem Markt. Wir waren da durch ein Haus beraten, was auch die Entwicklung durchgeführt hatte. Haben gute Arbeit gemacht. Das waren nicht die größten Experten, wenn es um Performance oder Laufzeiten
geht. Du schon? Warst du ein Performance-Experte?
Nein, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Okay. Aber ich kannte die Prozesse, ich kannte mich einigermaßen Technologien aus. Ich habe dort unheimlich viel gelernt über Performance-Optimierung von Java-Maschinen. Ich habe unheimlich viel gelernt über Oracle, Datenbank, über Management-System, über Protokolle. Das heißt, Tage, Wochen lang mich eingelesen, Dinge ausprobiert. Und wir haben tatsächlich in den ersten 3 bis 4 Monaten die größten Knackpunkte erreicht. Eins der Probleme war, dass in einer Bibliothek, die mit integriert war, zu definierten Prozessen einfach so ein Garbage-Collector-Lauf initiiert wurde. Das heißt, gab es unterschiedliche Verfahren, Algorithmen. Der damals war so definiert, dass er zu einer bestimmten Konstellation die Welt stoppt, den Speicher bereinigt und dann die Applikation wieder lauffähig macht. Das haben wir gemerkt, indem wir...
Was stoppt der?
Der Garbage stoppt die Prozesse.
Okay.
Also das heißt, wenn jemand an der Oberfläche gearbeitet hat, einen Knopf ausgelöst, dann ist 10, 20, 30 Sekunden lang nichts passiert.
So warum? Lange?
Ja, weil die Maschine unten drunter speicherbereinigt. Das war am Ende sehr banal, aber das Problem zu...
Du musst erst mal drauf kommen.
Ja, das ist eine sehr komplexe Umgebung gewesen mit vielen Prozessen, vielen Protokollen, auch vielen Herausforderungen. Und genau dieses Problem das Erkennbare, was es ist an der Oberfläche, das sieht man sofort. Aber den Auslöser dann zu finden, der ja sich ja nicht irgendwo im Code kodiert, hallo, hier bin ich das Problem, sondern schon sehr stark analysiert, das haben wir dann gelöst. Dann haben wir auch in den Datenbanken sehr viel Optimierung und das gesamte System so weit justiert, dass es dann rund lief. Hat einiges an Monaten Zeit gekostet. Bei mir auch die Lernphase, ganz klar, mit Optimierung von Maschinen. Das war für mich auch als damalige noch Softwareentwickler. Mhm. Eine ganz neue Welt. Natürlich wusste ich, wie Software entwickelt ist, aber betrieben wird. Aber dieser Betriebsaspekt kam dann viel stärker in den Grund. Und diese Wechselwirkung fand ich auch spannend. Ich habe dann seitdem...
Dass du halt nachher auch siehst, wie läuft es nachher, total, was du entwickelst.
Und ne? Auch die Verantwortung dafür haben, das auch lauffähig zu bekommen. Für mich war das ein Knackpunkt, dass ich gesagt, okay, das Softwareentwickeln ist ein wichtiger Aspekt. Das ist ein sehr kreativer Beruf. Aus meiner Verständnis mit das Kreativste, was ein Mensch überhaupt auf die Beine stellt. Natürlich in Bezug auf Architekturen, auf physikalische Dinge haben Menschen Unmenschliches getan. Aber ich behaupte, dass eine Software eine dermaßen hohe Komplexität erreicht, die sonst nicht nachzubauen ist in der Physik da draußen. Aber das war für mich auch, wie gesagt, dieses Lernen aus, okay, ich entwickle etwas, ich betreibe, werfe es jemand vor die Füße. Ja, aber der andere Part ist ja genauso wichtig. Das war für mich sehr, sehr wichtig, auch sehr interessant, sodass ich danach all meine späteren Projekte, Produkte auch mit zwei Brillen gesehen habe. Einerseits Entwicklungsaspekt, aber auch immer den Gedanken mache, okay, wie kann sowas dann auch laufen? Wie, sagt, ja. Wie sorge ich dafür, dass der Betrieb, auch der weiterführende Betrieb, möglichst ohne Probleme, wird nie in Perfektion sterben, aber ich denke mal, diese Brille ist wichtig, weil man manche Dinge einfach anders rangeht, anders sieht, aber auch anders löst.
Du hast gerade gesagt, also aus deiner Sicht ist es quasi der kreativste Möglichkeit oder Art, die ein Mensch haben kann oder den Raum, den digitalen Raum, der bietet Möglichkeiten, die man in der Physik nicht hat.
Sehe ich so, ja.
Wie wichtig ist dir allgemein das Thema Kreativität?
In einem gewissen Rahmen als unheimlich wichtig. Also sag mal, die Herausforderung ist, je nachdem, was wir unter Kreativität verstehen, man kann, wenn man das kontrolliert ist das falsche Wort, wenn man den Rahmen nicht klar genug definiert, kann man sich in dermaßen Untiefen verlaufen, dass man gar nicht mehr rauskommt. Es gibt durchaus Diskussionen, an denen ich auch manchmal auch beteiligt, bei dem sogar so weit geht, dass bis zu theoretische Aspekte beleuchtet werden. Sagt, ja, das ist alles sinnvoll zu wissen, dass es das gibt, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Themen aufkommen? Also da muss man schon irgendwann eine Grenze ziehen, aber in dem Softwareentwicklungsumfeld ist eine Kreativität sehr wertvoll, weil je kreativer, je leistungsfähiger ein Kopf, ein Entwickler ist, desto bessere Lösungen kommen auch raus. Im Ende sage ich, alles, was jemand definieren kann, alles, was jemand in Sprache formen kann, wird sich auch durch Software lösen lassen. Da gibt es an sich keine Grenzen. Die Grenze ist, zumindest im klassischen Softwareentwicklungsumfeld, die Grenze ist dann entweder die Zeit oder die Kosten, weil die Aufwände zu groß sind. Aber theoretisch kann man heutzutage so ziemlich alles, was einem einfällt, auch in Software gießen. Da kann es gute oder auch weniger gute Lösungen geben.
Hast du das dann auch gemacht? Was? Also jetzt in deinem Rahmen?
Die Kreativität, ja doch, ich habe einiges, auch klar, auch ein paar Fehler gemacht, ganz klar, schon. Aber ich habe dann auch gemerkt, das war für mich, gehen wir vielleicht später auch in der Chronologie darauf ein, irgendwann mal den Wahnsinn der Führungskraft gemacht. Sag mal, inzwischen muss ich fairerweise gestehen, ich bin da so weit davon weg. Ich habe so viele gute Leute, die so viele wertvolle Arbeit bringen. Deswegen ja, aber damals ja, ich habe auch Dinge ausprobiert. Mir war wichtig, aus meinem Verständnis, das habe ich auch noch vor dem Studium, habe ich 2 Jahre in der Elektronikfirma in Darmstadt gearbeitet. Das war Ende der 90er Jahre. Da hat man einen Entwickler, ein etwas älterer Herr, wirklich super fit, und ihm fiel es unheimlich schwer, überhaupt den Wechsel zu einer neuen Programmiersprache durchzuführen. Ich kann mich an die Diskussion mit erinnern. Das war damals noch wirklich ein ja, schon sehr herausfordernd, sehr schwierig für die Menschen. Ob es an den Technologien lag, an den Mindset, in dem Alter, weiß ich nicht, kann ich auch nicht bewerten. Für mich inzwischen, also auch durch mein Studium, eine Programmiersprache ist nur ein Werkzeug. Die Konzepte sind sehr ähnlich, und ob das jetzt die A, B oder C, da gibt es so viele Diskussionen, da gibt es teilweise Vorlieben, da gibt es teilweise auch Best-Practice-Ansätze oder. Am Ende ist es nur ein Werkzeug. Du kannst mit vielen Werkzeugen zum Ziel kommen. Ich kam sehr stark aus der Java-Welt. Ich habe mich vor einigen Jahren als Python sehr stark wurde durch datenorientierte Prozesse damit auseinandergesetzt. Aber die Syntax war auch herausfordernd für mich. Aber zu dem Zeitpunkt muss ich gestehen, war für mich mehr ein Hobby als Notwendigkeit, weil ich ja zumindest aus dem aktiven Doing da raus war.
Klar.
Aber am Ende ist es ja nur ein Werkzeug von vielen. Deswegen ein guter ITler aus meiner Einschätzung sollte in der Lage sein, für das Problem die bestmögliche Lösung zu suchen. Er sollte nach Möglichkeit nicht für jedes Projekt wieder eine neue Umgebung, neue Infrastruktur, eine Programmiersprache. Nein, da sollte schon gewisse Spezialisierung, gewisse Standards geben. Aber im Rahmen dessen, das meine ich ja mit dem Rahmen, ist genau die Auswahl, genau diese Fähigkeit, die der Entwickler mitbringen sollte, das auszuwählen. Und da ist die Herausforderung, um diese Grenze wieder aufzusprengen. Schlecht wäre es, pro Projekt neue Technologien aufzubauen, neue Verfahren, neue Prozesse, neue Programmiersprachen. Das macht zwar sehr viel Spaß aus Sicht der Einzelnen, aber ist nicht betreibbar auf die Dauer.
Verstanden. Okay, dann warst du in diesem Projekt.
Korrekt.
Hast die Performance optimiert.
Korrekt.
Und dann warst du dort als Senior wahrscheinlich auch Senior?
Da war ich als Java-Entwickler, Mädchen für alles.
Ja.
Ging dann sogar so weit, also ging dann ein bisschen weiter. Jetzt kommen wir langsam in die Energiebranche tiefer rein. So circa 2006 hat der Gesetzgeber ein Gesetz oder Vorgaben definiert, aus dem der gesamte Wechselprozess, also die Möglichkeit jedes Einzelnen, seinen eigenen Versorger zu wechseln, neu definiert. Bisher war es so, dass es natürlich auch Prozesse, Abstimmung, Abläufe gab. Man hat typischerweise zwischen den einzelnen Unternehmen Excel ausgetauscht. Da waren bestimmte Kundenstammdaten, bestimmte Informationen. So war es trotzdem möglich, dann auch den Lieferanten zu wechseln. Das war aber alles eher unstrukturiert, eher undefiniert. Das hat man dann tatsächlich mit den GPGE-Vorgaben, ich meine, verpflichtend zum 1.8.2007 erstmal für Strom definiert, dann ein Jahr später für Gas. Und 2006 war ich dann auf dem Weg bei uns im Gang im Gebäude, lauf da mal vorbei, kam mein alter Chef vorbei. Ah, Simon, da kommt ein neues Werkzeug, arbeite ich jetzt mal rein. Oh ja, klar, IT macht Spaß, neues Werkzeug. Was war es am Ende? Meine Hauptaufgabe war, oder anders gesagt, was der Gesetzgeber definiert hat, er hat einen klaren Rahmen geschaffen, wie, wenn ich jetzt als Stromkunde bin, was muss ich beachten? Wie kann ich meinen Lieferanten wechseln? Aber noch viel stärker für die Energieversorgung, einen klaren Rahmen definiert. Dort war es ja auch.
Also ganz kurz, das heißt, 2006 hat dann der Gesetzgeber gesagt, du als Simon, du als Paolo kannst jetzt, wenn du möchtest, den Energieversorger wechseln.
Korrekt, okay. Korrekt. Dafür hat er einen Rahmen geschaffen, vor allem auch, wie die Prozesse im Hintergrund für den Endabnehmer, für den Kunden nicht immer nachvollziehbar, auch nicht immer wichtig, glaube ich, aber klar definiert, wie, was für Rollen es auf dem Markt gibt und wie haben sie die zu kommunizieren. Das heißt, Formate definiert.
Das heißt, davor war das ja, aber dann hattest du ja quasi den Energieversorger, den du halt hattest und hattest die Kosten, die du halt hattest.
Korrekt.
Und musstest damit leben.
Korrekt.
Interessant.
Korrekt. Das wurde dann stärker gefördert. Also dahinter verbirgt sich häufig der Wunsch durch eine größere Verteilung, durch einen größeren Zugang des Einzelnen, dass ich auch, dass das positiv auf Kosten sich bemerkbar, sprich in der Regel immer günstiger für den Kunden wird. Das sind so Gedanken, die man treibt. Auch die Wahlfreiheit hier ist anzulassen, dass man nicht gezwungen ist, dort, wo ich lebe. Klar, die Physik ist so. Das heißt, ich bin sehr wohl da an den Netzbetreiber gebunden. Aber sag mal, der vertriebsorientierte Part ist eher der virtuelle, der oben drüber aufgesetzt wird. Da gab es klare Regelungen, dass ich da natürlich jederzeit entscheiden kann, wen möchte ich und am Ende das, was der Markt herbietet, das heißt über gewisse Fristen, nicht jeden Tag, wobei das ändert sich jetzt auch bald, aber ich kann dann theoretisch sehr wohl einmal pro Jahr oder nach Ende der Laufzeit mir einen anderen Anbieter, der entweder günstiger ist oder besser. Danach sind ja auch viel später Portale, diese Wettbewerbsportale entstanden,
genau,
bei dem ich
hier.
Ja, genau. Das ist aus meiner Sicht auch ein Teil der Digitalisierung. Digitalisierung ist immer die Kundenstelle bedienen und diese Kundenstelle bedienen dann die groß genannten Portale, die genau diese Dienstleistung anbieten. Du kannst über deren Seiten schauen, wer ist der günstigste. Und da entsteht auch eine Wirtschaft im Hintergrund. Aber genau, diese Möglichkeiten sind dann damals, haben sich ergeben. Und das war tatsächlich so weit, dass der Gesetzgeber klare Vorgaben gemacht hat. Das heißt, wir waren dazu verpflichtet, bestimmte Dinge anders zu machen. War früher so im Konzernverbund, man hat häufig einen Netzbetreiber und Vertrieb, alles eine Gesellschaft. Da hat der Gesetzgeber eine klare Regelung getroffen und sagen, hör ich mal zu, Leute, das müsst ihr ganz klar auseinanderhalten. Der Netzbetreiber ist eine zentrale Rolle, die ist an die Lokation gebunden. Mhm. Sie müssen so weit Dienste anbieten, dass sie nicht keinen bevorzugen dürfen, sie müssen eine gewisse Neutralität eben. Das heißt, auch da gab es bei uns im Konzern, wir waren anderen auch Verfahren, wie man das sauber auseinandergezogen hat, saubere Trennung, systematisch, aber auch in den Prozessen, sodass ein Netzbetreiber als eine Art, sag mal, zentrale Drehscheibe aufgetreten ist auf dem Markt und ob jetzt der Vertrieb A, B, C, D oder E dort Kunden in dem Netzbereich hat. Genau das wollte man ja viel stärker öffnen, damit auch für die Vertriebe die Zugänge dann gleichwertig sind.
Das heißt, du hast einen Netzbetreiber und x Vertriebe, also Vertriebsunternehmen quasi.
Es kann passieren tatsächlich, dass in einem Netzgebiet 10, 50, 100 Vertriebe dort Kunden bedienen. Mhm. Und die Physik, sprich die Energie, wird über das Netz physikalisch dann zum Kunden beliefert. Und wer dann, sag mal, diese Beschaffung dann sicherstellt, die Abrechnungsprozess, dann jeweilige Vertriebe, der dafür zuständig ist.
Aber haben die Vertriebe dann sozusagen auch immer den gleichen Preis beim Netzbetreiber?
Nein. Also es gibt das Netzentgelt, sag mal, es ist ein Entgelt, was durch die Bundesnetzagentur festgelegt wird. Da können unterschiedliche Netzbetreiber natürlich unterschiedliche Kosten hervorrufen, je nach Projekt, je nach Konstellation kann es schon Varianten geben, aber die sind ja nur in einem gewissen Rahmen. Das heißt, wenn die Energievertriebe in einem Netz Endkunden haben, dann müssen sie für die Durchleitungsenergie eine Gebühr entrichten. Und die ist dann festgelegt durch die Bundesnetzagentur. Die kann von Netz zu Netz durchaus unterschiedlich sein im gewissen Rahmen. Das heißt, das Interesse der Netzbetreiber ist es ja, sauber nachzuweisen, dass die Kosten, die bei denen entstehen, auch tatsächlich entstehen, dass da bestimmte, das kann ja Betriebsprozesse sein, das kann ja Entwicklungsprozesse sein, dass neue Produkte, neue Dinge notwendig sind, dass auch Kosten entstehen. Die muss man der Bundesnetzagentur geltend machen und dann
kann man entsprechend die Preise.
Korrekt, das wird dann dort in Verfahren festgelegt, in Diskussion festgelegt. Und das ist das ja. Und die Vertriebe, genau, 2007 war das möglich, das, was mir der damalige Vorgesetzte sagte, arbeite ich mal in das System ein. Also am Ende war ich dann derjenige, wir hatten ein starkes, ein sehr großes, sehr mächtiges SAP-System oder zwei Stück davon, ein Vertrieb und ein netzseitiges. Und diese Marktkommunikation, die mit den anderen Marktteilnehmern erfolgen musste, damals, wieder als junger Student, noch relativ frisch vom Studium, XML, Programmiersprachen, ja, hier bin ich. Mhm. Und da sagt der Gesetzgeber, Freunde der Sonne, wir haben uns für das EDIFACT-Austauschformat entschieden, weil das XML-Format zu neu auf Markt wäre. Das war 2007. EDIFACT, genau. EDIFACT ist ein sehr altes, filebasiertes Verfahren. Das heißt, du hast wirklich eine Textdatei mit bestimmten Trennzeichen und das war das Austauschformat. Das heißt, die Hauptanforderung war, bestimmte Nachrichtentypen, du hast einen Nachrichtentyp gehabt, einen Edifact-Typ, um Stammdaten auszutauschen, um Rechnungsbeträge oder.
Und ich kenne das gar nicht, ich kann mir da gar nicht vorstellen, wie das aussieht.
Kann ich davor auch nicht. Ich war, als ich die Begründung gelesen habe, ich war schockiert. Wir haben 2007 nach Christus und da sagt einer, ey, Leute, XML wäre viel zu neu für den Markt, wir machen etwas, was 20 Jahre alt sind. Ja, kann man so machen. Bei allen Vorteilen, die die Branche hat, sie ist noch teilweise sehr traditionell. Sie hat teilweise noch Ursprünge aus vielen Stadtwerken, aus vielen sehr starren Strukturen und so lebt das Gesamte. Deswegen tut man sich nach wie vor mit manchen Dingen durchaus schwer, aber es
war
gibt
halt
auch schon
so.
Genau. 2007 ist auch schon eine Weile her, da ist viel seitdem passiert und das war neu, das war tolles Projekt, also wirklich tolles Projekt, sehr viel gelernt, auch in die ganzen Energieprozesse bin ich dann intensiv reingekommen. Meine Hauptaufgabe war da zu Anfang eine One-Man-Show, ein System aufzubauen, die ganzen Nachrichten zu definieren, die ganzen Mappings zu implementieren, Prozesse. Wir
hatten also die Verbindung zwischen den beiden SAP-Systemen.
Korrekt, und der Welt da draußen.
Und nochmal?
Und der Welt da draußen. Das heißt, wenn es damals, was weiß ich, Annahme, ich weiß es nicht auswendig, wenn es da 300, 400, 500 Vertriebe gegeben hat und vielleicht 300 Netzbetreiber, waren wir in der Notwendigkeit, potenziell mit allen kommunizieren zu müssen. Weil es kann ja sein, dass theoretisch vor all den Vertrieben eine Anfrage kam, dass sie einen Kunden im lokalen Netzgebiet gewonnen haben oder der Vertrieb, der jetzt in Darmstadt ansässig war, vielleicht Kunden gewonnen hat in Hamburg, in Mannheim, wo auch immer.
Ach, das ging dann auf einmal?
Das ging dann mit der Einführung dieser Prozesse, dieser digitale Kommunikation. Da gab es Nachtauschformate, man hat eine Nachricht verschickt. Und wieder, also Edifact war jetzt, gut, Schnee drüber. Zweite Definition war das Austauschprotokoll. Dadurch, dass, aber auch begründet, dadurch, dass jedes Unternehmen über E-Mail-Systeme erfolgt, soll der Austausch über E-Mail kommuniziert werden. Das heißt, E-Mail ist ein Find-Forget-Mechanismus.
E-Mail?
E-Mail, ja. Das heißt, wir hatten wieder SAP-Infrastruktursysteme, eine EDI-Umgebung, die diese Information verarbeitet, konvertiert hat, je nach Ziel dann per E-Mail rausgeschossen hat, da war eine E-Mail rausgehauen.
Also zwischen den beiden Systemen? Correct. Die Systeme haben über E-Mail miteinander kommuniziert. Correct.
Das war das okay. SMTP-Programm. Also FTP wäre grundsätzlich auch möglich, aber da hat sich der Markt gar nicht drauf eingelassen. Man hat das E-Mail als solche, als Standard definiert. Und das war, ja, der gibt so, der Vorteil war, dass sicherlich jedes Unternehmen irgendwo ein E-Mail-System hatte.
Ja, klar.
Das war klar, aber für das B2 oder für das Geschäftsbeziehungsprozesse, E-Mail als Medium, Katastrophe, also wirklich Katastrophe. Man hat sicherlich wunderbare Dinge dazu gedacht, die vielleicht nicht so transparent veröffentlicht wurden. Also die positiven Aspekte kann man nicht nachvollziehen, aber nichtsdestotrotz, es war gegeben, es war definiert und das war die Umsetzung. Das war insofern, dass die Vertriebsprozesse herausfordernd waren, weil E-Mail, man hat ja bestimmte Fristen definiert, bis zu einer bestimmten Uhrzeit oder bis zu einem bestimmten Tag, Laufzeiten. E-Mail ist ja nicht das Paradeprotokoll genau dafür, deswegen gab es da Herausforderungen. Später hat man tatsächlich noch eine Verschlüsselung dazu definiert, weil bis dahin konnten die Informationen unverschlüsselt verschickt werden. Okay. Verschlüsselung wieder Zertifikatshandling. Das heißt, wenn ich in meinem System 3.000, 4.000, 5.000 E-Mail-Adressen von Zielen gepflegt habe, die Herausforderung oder die Spannung ist dann immer wieder, das sind ja Zertifikate dahinter, die zeitlich begrenzt sind. Und da ist die Betriebsprozesse, die wurden immer komplexer, immer mehr, weil immer mehr Einzelaufgaben dazukommen, immer mehr Abhängigkeiten.
Ja, aber klar, das wächst ja auch so, ja,
total,
ein System.
Total.
Also dann kommst du ja auch irgendwann mit E-Mail an gewisse Grenzen wahrscheinlich.
Also wir hatten da tatsächlich dann festgestellt, dass da am Tag 20, 50, 80, 100.000 E-Mails nur dafür verschickt wurden, nur weil Informationen auf dem Markt verteilt wurden. Es gab bestimmte Vorgaben, dass bestimmte Meldungen aggregiert. Was bedeutet das? Du kannst in einer Datei entweder einen Geschäftsvorfall verschicken oder du kannst gruppieren 100.000, 10.000 bis zu einer bestimmten Megabyte. Also ich glaube 10 Megabyte unkonvertiert war damals zugelassen, war zugelassen. Ich meine 10 Megabyte sind schon viele, viele Zeichen, die man
da hat.
Man kann da schon viele Informationen. Es gab Marktteilnehmer, die haben sich da dran gehalten. Du hast dann eine Datei bekommen. Es gab Marktteilnehmer, die sagten, ja, kann man so machen, wir machen es anders. Und 10.000 Vorgänge, 10.000 einzelne E-Mails übergetragen haben. Das war schon eine Belastung. Die ganze Infrastruktur, E-Mail-Systeme, die Systeme, die das verarbeiten. Und das und die Herausforderung, die aufkam. Erstmal für Strom, ja später für Gas, dann kamen später irgendwann mal die WIM-Prozesse und ganz klar, wie in jeder Regulierung, das wird immer komplexer, die Prozesse erweitern sich. Damals noch Wechselmonat, irgendwann mal hat man diese Wechselfrist auf 3 Wochen, dann auf Werktage verkürzt. Und wir stehen vor der Herausforderung, dass diese bald innerhalb von 24 Stunden gelöst werden. Das heißt, in den letzten
von
24 Stunden muss dann ein Wechsel durchgeführt worden sein. Aktuell ist es so, wenn ich jetzt...
Ein Wechsel zwischen von Energie...
Korrekt. Wenn ich jetzt beispielsweise irgendwo Energie beziehe und will jetzt den Energieversorger wechseln, dann gibt es jetzt eine Definition, dass innerhalb von bestimmter Anzahl an Werktagen das systematisch erfolgen soll. Damals noch einen Monat, hier, das ist jetzt, glaube ich, auf wenige Werktage geschrumpft. Und es gibt Vorgaben, die zum Juni diesen Jahres greifen sollen. Dort ist definiert, dass diese Frist innerhalb von 24 Stunden erfolgen muss.
Okay. Okay, ja.
Das heißt, das ist gut. Über 20 Jahre in der Veränderung ist nicht unnatürlich, stellt aber schon die Systeme, die ganzen Marktteilnehmer an große Herausforderungen.
Klar, die hast du halt irgendwann mal gebaut.
Correct.
Mit einer X-Technologie.
Correct.
Und jetzt musst du die halt modernisieren.
Korrekt. Das sind auch viele Batch-Prozesse, viele Abhängigkeiten, die auch entstehen. Und das muss man als eine Wechselwirkung bringen. Und das ist schon eine Herausforderung.
Man hat
eine deutlich kürzere Frist, das Gesamte sicherzustellen. Man hat auch einen anderen Prozess definiert, dass ich so eine Maler, also eine Marktlokation anfragen kann. Da ist die Frist von 2 Stunden. Das heißt, wenn ich so eine Anfrage in API-Aufruf durchführe, muss ich innerhalb von 2 Stunden eine Rückmeldung bekommen. Das hat die Herausforderung, ich muss erstmal Dienste bereitstellen, die nahezu ausfallsicher sind, dass ich immer ansprechbar bin, aber ich brauche die Struktur dahinter, die auch diese Anfrage bedienen kann. Und das ist schon eine Bewegung, eine Veränderung. Sag mal, ich verstehe die Vorgaben, die sind auch vorteilhaft für den Endkonsumenten, aber die Gefahr, die dabei entsteht, dass man möglicherweise neuen Marktteilnehmern die Hürden so weit nach oben setzt, dass sie an dem Markt gar nicht teilnehmen können, weil das erstmal aufzubauen, das bereitzustellen, das ist herausfordernd. Mhm. Sag mal, jemand, der 20 Jahre Erfahrung in Prozessen hat, ja, der hat immer einen Ausgangspunkt, das heißt, er muss das ist immer verändern, das ist auch schon nicht trivial, aber aus dem Stand heraus wirklich diese Vorgaben von 0 auf 100 zu erfüllen, das ist, glaube ich, schon herausfordernd. Und das wird jetzt gemunkelt, ob so ist, wird viel gemunkelt, aber einige Stimmen sind laut, die sagen, okay, der Gesetzgeber gibt das deswegen vor, einfach um wieder so eine Marktbereinigung durchzuführen, um diejenigen, die dazu nicht in der Lage sind, vielleicht unter Herausforderung zu stellen.
Ja?
Also,
gibt es viele Anbieter gerade oder viele?
Also ich weiß die Zahl nicht auswendig, aber ich würde sagen, wir haben locker 1000 Vertriebe deutschlandweit.
Ja, ist schon viel.
Ja, ja.
Das ist schon echt.
Es ist deutlich weniger gestartet damals historisch. Ich meine, das ist ein Markt, klar, das ist ein Potenzial. Wenn du es schaffst, in diesem Prozesse so weit effizient dich aufzubauen, dass du gute Energiebeschaffungsprozesse hast, dass du schmale Vertriebsprozesse hast und dass du auch noch vielleicht über digitale Zugangspunkte ohne Einsatz von wenig Personal dann auch den Vertrieb, die Zugangspunkte darstellen kannst, dann glaube ich schon, dass das gut sein kann. Andererseits haben wir eine Bewegung, die entgegenwirkt, indem wir viel stärker auf die dezentrale Erzeugung von Energie erzeugen, weil die Vertriebe, was machen die Vertriebe? Die Vertriebe sorgen dafür, dass die Energie irgendwie zentral oder dezentral, muss ja die Energie erzeugt werden und diese muss dann zu einem bestimmten Zeitpunkt bereitgestellt werden, damit sie auch konsumiert werden kann. Das heißt, die Hauptaufgabe des Vertriebes ist das Jonglieren zwischen Erzeugung und
Bereitstellung.
Verbrauch, genau, in Einklang zu bringen. Mhm. Und dazu noch bestenfalls noch ein Euro dran gewinnen.
Was sind so die bekanntesten Vertriebe, die man kennt?
Oh, da gibt's, ich will jetzt keine Werbung für machen, aber wir haben, glaube ich, so die 4 großen deutschlandweit. Das ist ja eine E.ON, würde ich dazu zählen. Mhm. ENBW, RWE, da sind so
Vattenfall
mit. Vattenfall auch noch dazu genannt. Das würde ich so als die 4 großen bezeichnen.
Und es gibt um die 1000.
Ja, da gibt es auch sehr viele kleine tatsächlich, ja.
Wahnsinn. Ja. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, ne? Sondern ich dachte halt,
gut. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Also jetzt die korrekte Zahl ist von mir eine recht grobe Schätzung. Ich habe Zahlen noch vor 2-3 Jahren im Kopf. Die waren ähnlich, die waren, glaube ich, sogar leicht drüber. Aber das ist schon. Und das ist klar, freie Marktwirtschaft, das heißt, theoretisch kann jeder Energievertrieb aufbauen. Die Prozesse sind aber nicht trivial, ganz klar. Und es ist schon eine große Wechselwirkung, weil in der Regel, wenn du so einen Vertrieb eröffnest, also die Erzeugung, die wirst du wahrscheinlich durchführen, das heißt, du musst in den Handel tätig sein, du musst Energie einkaufen, wie auch immer. Das ist schon nicht ohne. Also demgegenüber treten immer mehr, dass auch Großunternehmen teilweise eigene Erzeugungsanlagen haben auf dem Gelände, sei es Solarpark, sei es andere Gaskraftwerke oder. Die beziehen dann weniger Energie beispielsweise. Und auch indem wir viel stärker ja fördern, dass die Energie auch dezentral auf den Hausdächern produziert wird. Und das ist auch natürlich Wechselwirkung auf die Netze, das heißt, da verändert sich sehr viel und was der typische, jeder von uns kennt, Stecker an die Steckdose, ja, das ist alles, das funktioniert gut, auch stabil tatsächlich. Ich kann mich nicht erinnern, bei uns im Netz, wie man das letzte Mal überhaupt einen Ausfall gab. Also die Netze haben hohe Qualität, da wird auch darauf geachtet, das ist auch wichtig. Ich meine, eins der größten Herausforderungen in diesem Jahrhundert ist Müll und Energie, also die genug Bereitstellung an Energie, Elektromobilität mit dem Versuch des Umbaus der Wärmeerzeugung in den einzelnen Häusern durch Wärmepumpen, da wird Energie, viel mehr Energie verbraucht und diese Energie sicherzustellen, bereitzustellen, zu dem Zeitpunkt, das ist, der Bedarf ist ja deutlich höher, auch durch die Digitalisierung. Ganz klar, es gibt auch Modelle, die wir sagen, Chat-Modelle, Large-Language-Modelle, das sind ja riesige Infrastrukturen,
ja,
die entstehen.
Zum Trainieren,
total,
ist unglaublich.
Du brauchst Energie dazu, das ist ein Haupteinflussfaktor darauf. Das heißt, es wird deutlich mehr Energie benötigt, als vielleicht vor 20 Jahren.
Und es wird auch tendenziell immer mehr.
Definitiv. Das ist ja Digitalisierung. Die Digitalisierung ist ja setzt voraus. Das ist ja, wenn ich mir das in Hierarchien vorstelle, ist Digitalisierung eine der weiteren Stufen, damit das funktioniert. Du brauchst eine Infrastruktur, also du brauchst Energie dazu, du brauchst viel Physik dazu und das baust du oben drüber. Keine Ahnung, was in 5 Jahren dann wiederkommt, aber das ist ein Prozess. IT ist immer, du brauchst immer eine Stufe oben drauf.
Und du hast gerade gesagt, man braucht auch durch die E-Mobilität, braucht man natürlich auch, hat man gewisse Anforderungen.
Korrekt.
Wie siehst du das Thema E-Mobilität im Kontext unserer Netze?
Sehr herausfordernd. Also ich sag mal, was haben wir an Fahrzeugen im Individualverkehr in Deutschland? 40 Millionen, weiß ich nicht genau. Also ich kann relativ deutlich sagen, wenn wir in sehr kurzer Zeit alle Verbrennerfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge austauschen würden, wir wären nicht in der Lage, die nötige Energie bereitzustellen oder auch zu dem Punkt zu liefern, umzuladen. Das ist nicht möglich. Das ist die Physik endlich, die Leitungen, die Kapazitäten, die schaffen das nicht. Deswegen muss man schauen, wie kann man entgegenwirken. Eine Idee kann sein, indem man Energie dezentral erzeugt, vielleicht dort, wo sie benötigt wird, Batteriespeicher. Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, ganz klar. Das wird auch lösbar sein, da bin ich überzeugt davon. Aber das ist ein großer Umbauprozess.
Das braucht Zeit.
Das braucht definitiv Zeit. Das ist auch herausfordernd für Netze durch jetzt neue gesetzliche Vorgaben. Paragraph 14a beispielsweise lässt den Netzbetreiber versetzt in die Lage, diese potenzielle Instabilitäten, die im Netz entstehen könnte, weil sich die Menge aus erzeugter, verbrauchter Energie, diese Wechselwirkung, kann viel höher werden. Das kann, also so ein Netz lebt davon, dass es relativ konstant stabil bleibt. Schwankungen sind nicht fördernd dafür. Und sag mal, das setzt den Netzbetreiber in die Lage, dann gezielt auch einzelne Anlagen, einzelne Bausteine abzuschalten, um eine gewisse Sicherheit gewährzuleisten. Das ist wieder eine Komplexität, die dazukommt. Das heißt, die Abhängigkeit zwischen Komponenten, man bewegt auch die Daten der letzten 20 Jahre früher von sehr Nachtverarbeitung, teilweise Tage, Wochen lang, bis man reagiert, inzwischen schon nahezu in den Near-Real-Time-Bereich. Das ist schon herausfordernd, überhaupt Lösungen dafür anzubieten. Systeme, Datenqualitäten, alles, was dazugehört. Und das ist schon nur ein Schritt von vielen, die sicherlich in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Da ist doch viel im Wandel, aber auch notwendig, klar. Und immer ein Teil davon, auch wenn wir noch so viel Physik sprechen, ein großer Kernteil davon ist IT und wird immer IT sein.
Auch um die ganzen Lasten und so weiter zu verteilen.
Einfach reagieren auf die Zustandsänderung. Genau. Da wird auch teilweise mit KI-Modellen inzwischen gearbeitet. Das heißt, ich muss ja mitbekommen, das ist Anomalien, muss ich ja erkennen, dass ein unheimlich hohes Gebilde, da wird kein Mensch, da werden auch 10 Menschen nicht in der Lage sein, in der endlichen Zeit diese Phänomene, diese Anomalien, diese Probleme zu erkennen, die Wechselwirkung. Das heißt, da brauchen wir gute IT-Systeme, die einerseits genau die richtigen Daten zu der richtigen Zeit haben, daraus Erkenntnisse generieren und dann auch sehr kurzfristig reagieren. Und wenn ich da jetzt keine 3 Wochen Zeit habe, sondern vielleicht nur 5 Minuten oder 10 Minuten. Das ist eine ganz andere Anforderung auch an das Gesamte. Ja.
Du hast gerade gesagt, da werden auch KI-Systeme schon eingesetzt. Mhm. Wie groß oder relevant ist das Thema KI aktuell schon im Rahmen von Netzbetreibern, von den Energieversorgern und so weiter?
Unheimlich stark. Ich würde KI inzwischen als mit den wichtigsten Faktor ansehen. Wir haben bei uns aus dem Konzern tatsächlich vor 6, 7 Jahren mit den ersten Versuchen probiert. Wir haben uns damals mit dem Thema auseinandergesetzt, auf den alten Modellen aufgesetzt. Ich habe inzwischen bei mir im Bereich auch schon 2 Data Scientists eingestellt, ein MLOps, und wir investieren viel an Fähigkeiten auch da drin, machen auch viele coole Projekte mit unseren Kunden. Wir haben vor 4 Jahren tatsächlich einen konzernweiten KI-Lieferprozess abgestimmt. Wir kamen aus einer klassischen Softwareentwicklung. Die klassische Softwareentwicklung ist erster Phase immer eine Anforderungsdefinition. Das ist ein Problem oder du hast eine Lösung. Zweiter Schritt wird immer sein, da muss jemand Code, Software die entwickeln. Dritte Phase ist in der Regel, du implementierst es in ein großes Ganzes, und die vierte, der lange spannende Teil, ist dann der gesamte Betrieb. Und daran haben wir auch unseren KI-Lieferprozess angelehnt, mit dem Unterschied, also der klassische Softwareentwicklungsprozess, wie vorhin gesagt, grundsätzlich wird alles umsetzbar sein. Es ist eine Frage von Aufwand und also Kostenaufwand bzw. Laufzeit. Bei den KI-Prozessen ist es grundsätzlich nicht immer der Fall. Wir haben den Prozess, also Stufe 1, 3, 4 gleich behalten. Stufe 2 ist die Stufe des Modellentwickelns. Mhm. Und dabei kann es passieren, du nimmst dir ein bestimmtes Ziel vor, du triffst bestimmte Annahmen, du willst bestimmte Erreichungsgrade erzielen. Es kann passieren, dass du genau in dieser Phase feststellst, das ist gar nicht möglich, weil die Qualität der Daten nicht ausreichend ist oder die Rahmenbedingungen gar nicht passen oder die Ziele. Also das ist tatsächlich, sagen wir auch mit unseren Kunden, wenn wir uns darauf einlassen, es kann passieren, dass wir nach Stufe 2 feststellen, es ist nicht möglich.
Dann kann man so irgendwo auch explorativ.
Ja, total. Also gibt es mehrere Ansätze, entweder gar nicht möglich sein oder, was wir auch gemerkt haben durch die Veränderungen im Large Language Modell, Da ist ein Türchen aufgegangen. Mhm. Das heißt, Dinge, die vor 5 Jahren vielleicht so nicht oder mit hohen Aufwänden vielleicht sind, inzwischen deutlich erreichbarer. Und das ist auch wie so ein Phänomen, sag ich mal, auf dem Markt. Deswegen KI schon damals wichtig, immer wichtiger. Das wird ja in viel inzwischen eigentlich. Sagen wir mal, Assistenten im Auto sind eine Anwendung daran. Ich habe jetzt einen Streamingdienst und da wird mit KI das Beste für mich. Also das ist sehr vielfältig. Und wir nutzen das natürlich ja auch für die Optimierung, für die Arbeitsunterstützung. Und also der Prozess definiert. Wir haben Fähigkeiten im Konzern definiert. Was wir festgestellt haben, KI, also eine Technologie zu implementieren, ist in der Regel immer der leichteste Part. Mhm. Das ist häufige Fragestellungen inzwischen sind, nicht weil die Technologie das nicht kann, und in diesem, sondern die Themen drumherum. Was wir gemerkt haben dabei.
Also auch der Nutzen, der Anwendungsfall.
Ja. Du brauchst mal die richtige Idee. Mhm. Also du musst das richtige Problem zur Lösung finden und du musst die richtige Sprache finden. Und auch das haben wir damals gemerkt. Wir haben schon Data Scientists gehabt, wir sind auf die Kunden zugegangen. Wir haben nicht immer ankoppeln können, weil man keine gemeinsame Sprache gesprochen hat. Das sagte mir damals einer meiner Data Scientists, fand ich klasse damals, hey, wir müssen Fähigkeiten aufbauen, wir müssen diese gemeinsame Sprache finden. Also haben wir im Rahmen des KI-Strategieprozesses die Rolle des KI-Champions definiert. Das ist eine Fähigkeitsrolle, die wir nicht bei uns sehen. Wir haben Hub-and-Spoke-Modell definiert, wir sind der Hub, wir stellen bestimmte Dienstleistungen zur Verfügung, die Fähigkeit zu der Entwicklung, Betrieb, Beratung, das Ganze drumherum. Aber diese Anforderungsfähigkeit, die müssen ja dezentral bei dem Kunden sein. Das sind deren Geschäftsprozesse, deren Welt. Da sind sie die Experten. Also haben wir eine Rolle definiert, bei dem die Kunden oder auf Kundenseite die KI-Champions installiert werden. Das sind Fähigkeiten, die koppeln wir an in unseren Prozessen, in unseren Gremien. Das sind Leute, die dazu da sind, auch diese gemeinsame Sprache zu sprechen, die bei sich auch die Probleme bündeln, die vielleicht ein Multiplikator sind, die identifizieren bei den Problemanforderungen, sind davon welche, die KI-relevant wären. Das brauchst du schon, diese Vorbereitung. Ansonsten kommen Anforderungen, die du gar nicht zu KI matchen und auch nie matchen wirst. Also das Aussortieren, richtige Probleme finden, das ist dann Bestandteil der Rolle. Wir haben auch Fähigkeiten, wir haben auch Boardstrukturen aufgebaut, indem wir, das ist mein Geschäftsführer sehr stark in dem Ganzen drin, wir haben dann Rahmen definiert, in dem wir dort mit Geschäftsführern, Vorständen aus den Konzerngesellschaften regelmäßig Werbung für Themen machen, Use Cases besprechen, dort auf der hohen Ebene, wenn ich sagen darf, dort eine Transparenz schaffen. Das haben wir auch unten in den Strukturen geschaffen, also versucht über Hierarchiegrenzen hinweg, ich sag mal so parallel Linien einzuziehen, wo man bestimmte Haltepunkte hat. Da haben wir sehr viel investiert. Wir haben auch Verfahren implementiert, bei dem wir Konzernmitarbeiter einladen, Werbung dazu machen. Also versuchen das Thema KI breiter.
Also es ist ganz viel quasi, wie sagt man so schön, Literacy. Also ganz viel zeigen, was ist überhaupt KI, wie funktioniert es, wie kann man das einsetzen,
Correct.
Was kann man damit machen, Correct. Was für Ideen könnte man generieren. Also einfach auch das in die, quasi das gewisser Change auch.
In die Köpfe muss man
rein. In die Köpfe muss man
rein. Genau. Also das ist ein wichtiger Aspekt, sag mal, wenn du das nicht schaffst, dann kommen die Impulse, die Ideen gar nicht. Sag mal, man muss das Potenzial aufzeigen. Wenn ich jetzt blödes Beispiel vielleicht, wenn ich irgendein neues Fahrzeug aufbaue und es versteht keiner, wie es fährt, wird es keiner nutzen
können. Ja, klar.
Deswegen das gleiche Grundprinzip, KI, das ist ein Teil, das ist etwas, was immer weitergetrieben werden muss, da aus meiner Erfahrung.
Kurz, ja. Aber das bezieht sich das dann eher auf die Alltagshelfer, sage ich mal, im Sinne von irgendwie jetzt ganz aktuell natürlich ChatGPT oder ne, allgemeinen Chatbot, LLM-basiert. Mhm. Bezieht sich das eher auf diese Themen oder bezieht sich dieses Enablement, nenne ich es mal, dieses, ich bringe euch dem Unternehmen, dem, der Kultur, der Organisation bei, was KI eigentlich ist, bezieht sich das auch auf Use Cases entwickeln, Anwendungsfälle generieren oder Ideen generieren?
Also beides. Wir haben einerseits ein Modell, eine regelmäßige Terminserie, bei dem wir innerhalb des Konzerns werben wollen, dass da ein Use Case vorgestellt, wie eine Gesellschaft ein Problem gelöst hat. Da stellen wir anderen vor, einfach um dieses, ja, diesen breiten Fokus aufzuzeigen. Was ist potenziell möglich? Wir stellen auch Prozesse, Verfahren vor und versuchen Werbung dafür zu machen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist auch, dass wir gezielt mit einzelnen Gesellschaften auch die Dinge mal verproben. Mhm. Das muss nicht nur ein Large Language Modell sein, das war, also zurück zum Modell von vorhin, dieser Stufe 2, die wir uns entwickelt haben, das war durch ChatGPT. Wir haben festgestellt, eigentlich müssen wir gar nicht einen Teil der Modelle entwickeln, weil Lösungen jetzt beikommen, bei denen wir uns den Entwicklungsprozess positiv gemeint sparen können. Das heißt, wir können höherwertige Dienste anbieten, indem wir darauf aufsetzen und diese Prozesse veredeln. Wir haben auch eine.
Also weil das LLM schon da ist.
Weil das LLM schon da ist, genau.
Schon trainiert.
Bestimmte Grundfunktionen schon mit sich bringen, genau. Das ist das Allgemeinwissen. Wir haben auch im Konzern einen Zugang geschaffen. Wir haben da lange Diskussionen mit unseren Datenschützern, mit Security-Experten gehabt. Haben, weil Microsoft seit einiger Zeit anbietet, dass man die Lokale auch in der privaten Cloud ausführt, genau den Weg sind wir auch gegangen und haben das dem Konzern zugelassen. Wir haben riesige Erfolge zusätzlich. Wir haben Zehntausende von Aufrufen dieser. Das heißt, viele Mitarbeiter im Konzern nutzen diese Lösung, um ihren Alltag zu vereinfachen. Fragestellungen, Dinge.
Habt ihr dann ein eigenes ChatGPT
gebaut? Korrekt, eigenes ChatGPT. Wir sagen Integer-GPT dazu.
Ja, ja.
Und das haben wir auch, das wird genutzt. Das ist ein Standardwerkzeug. Parallel dazu gehen wir noch in einzelne Use Case, indem wir sehr spezifische Dinge machen, bei denen wir andere Ansätze wie einen Rack-Ansatz oder andere Ansätze einfach nutzen, dort sehr spezifisches Wissen nutzen und dann in einzelnen gezielten, ich sag mal, Vorteil, positiv gemeint, Säulen auch zur Verfügung stellen und dort sehr spezifische Prozesse auch in der Implementierung gehen, diese Dinge verdrahten mit den IT-Systemen. Das heißt, da haben wir eine starke Wechselwirkung und wir als KI-Hub in der IT sind die, die die ganzen Fähigkeiten bereitstellen, die die Data Scientists bereitstellen, auch das Wissen, auch helfen, die zu schulen, helfen, das Wissen zu verteilen und positiv gemeint pushen wir das, damit jeder von den Mehrwerten profitieren. Deswegen deine Frage zu beantworten, KI finden wir als essentiell.
Ja.
Jetzt schon seit langem und versuchen das noch stärker zu treiben und sag mal, was wir jetzt bei mir im Bereich auch philosophieren, das falsche Wort, oder konzeptionieren. Viele meiner Mitarbeiter sind auch sehr gute klassische Softwareentwickler. Wir sind jetzt dabei, die Konzepte zu verbinden, wie wir perspektivisch KI als nativer Bestandteil der Anforderung definieren, sodass, wenn wir perspektivisch Software entwickeln, da immer ein Bestandteil KI dabei ist. Damit meine ich jetzt nicht zum Beispiel,
dass... Nicht auf Teufel komm raus.
Nein, halt. Natürlich, das muss immer zum Use Case passen.
Klar.
Aber ich sag mal, damit meine ich jetzt nicht, dass wir jetzt eine Entwicklungsumgebung haben, wo ich ein Plugin oder ähnliches habe, wo mir der Code von... Nein, das ist nicht, das ist ja billig, das gab schon vor 20 Jahren. Sondern es geht wirklich darum, dass wir schon innerhalb der Anforderungsprozesse genau die richtigen Fragen stellen und schauen, brauche ich jemanden, der mir klassische Software codiert oder kann ich schon im Rahmen der Softwareentwicklung mit KI-Modellen, mit Agenten, mit anderen Dingen schon Dinge so weit vereinfachen, dass A, die Arbeit des Entwicklers dann weniger wird, aber B, auch Mehrwerte durch Wissen schon viel intensiver. Das ist mal mitten in der Diskussion und ich glaube, also damit bin ich der Überzeugung, dass das Thema KI viel intensiver ist, nicht nur dazu gedacht wird, dass ich mir irgendwelche Listen vorsortiere, dass ich mir wie bei einem Streamingdienst der Liste an meinen Anspruch, sondern viel tiefer, viel intensiver. Und ich bin überzeugt davon, dass es die nächsten Jahre noch viel stärker der Fall sein wird.
Okay. Spannend. Und wenn du jetzt mal auf die Energiebranche schaust, was sind denn so, ich meine, es gibt ja verschiedene Arten von KI, jetzt mal so ganz generell gesprochen. Mhm. Es gibt natürlich die generative KI, es gibt Anomaliedetektion, Recommender-Systeme. Was ist, ich meine, oder noch ein Beispiel, Computer Vision, zum Beispiel im produzierenden Gewerbe. Da ist natürlich jetzt klar, durch die LLMs und so, die werden da auch im Büro genutzt und
klar,
so weiter.
Klar.
Aber in der Produktion selbst wird hauptsächlich zum Beispiel Computer Vision genutzt. Wie ist es denn in der Energiebranche? Jetzt, wenn du an Anwendungsfälle denkst, die eben in irgendeiner Form die Prozesse optimieren, jetzt nicht nur, ich sage einmal, bürokratische Prozesse, sondern produzierende Prozesse, Netzüberwachung etc. etc.
Also um ein Beispiel zu nennen, was mir viel schneller einfällt, bei mir im Bereich ist auch die IT-Ausbildung eingegliedert. Das heißt, wir bilden in der Regel so 2 bis 4 Fachinformatiker jedes Jahr aus. Ist eine tolle Chance auch für uns mit den jungen Menschen, erwachsen zu werden, mit aufzuwachsen. Natürlich haben wir uns auch, dass wir im Rahmen der Ausbildung auch Menschen kennenlernen, die gut zu uns passen, die auch Bock auf uns haben, das heißt, die wir dann auch später übernehmen können, das ist ein Teilaspekt dazu. Aber wo ich hinaus möchte, wir haben vor 2-3 Jahren ein Projekt initiiert, Forschungsprojekt im IT-Lab, bei dem wir über Brillen mit Augmented Reality die Verknüpfung bereitgestellt haben. Wir wissen, dass das Thema Fachkräftemangel immer stärker auf uns zukommen wird. Das merken wir zum Teil schon. Wahrscheinlich wird es perspektivisch noch schwieriger Personal zu bekommen. Das heißt, der Wettlauf um Personal wird noch schwieriger werden, um Menschen noch schwieriger werden. Demgegenüber kann auch keine Hilfe sein. Zurück zum Thema. Wir haben damals ein Forschungsprojekt gestartet, bei dem wir Monteure, Handwerker, die draußen im Feld sind, mit Fähigkeiten auszubilden. Sie haben eine Brille. Das heißt, mit Hilfe dieser Brille können wir denen mit gewissen Eigenschaften halt der Brille Dinge erklären, Dinge dokumentieren. Da sitzt vielleicht jemand im Backoffice, der ein sehr breites Wissen hat, der Menschen, die vielleicht noch nicht so einen sehr hohen Ausbildungsgrad haben, trotzdem im Feld bestmöglich unterstützen kann. Und das war ein konkreter Use Case, den wir ausprobiert haben, um die Qualität der Arbeit aufzuwerten, auch wenn wir vielleicht nicht immer noch den optimalen Ausbildungsstand haben. Das ist ein Beispiel dafür.
Okay. Spannend. Und wird das auch jetzt produktiv eingesetzt oder seid ihr noch in der Evaluation?
Das ist, glaube ich, prototypisch jetzt schon im Einsatz.
Okay. Ja. Ah ja, sehr schön. Weißt du, was für eine Brille ihr da nutzt?
Nicht auswendig.
Okay. Okay.
Kann ich aber nachfragen.
Alles klar. Okay. Dann lass uns wieder zurückgehen in die Chronologie, hast du vorhin genannt.
Okay.
Also wir waren quasi noch bei dem Thema, du hast die Aufgabe bekommen, die 2 Systeme, dann hast du erklärt, das Protokoll, das ihr verwendet habt, war E-Mail.
Genau.
War unheimlich schwer irgendwann, weil es halt wächst und
Correct.
Die Anforderungen werden größer.
Correct.
Und dann hast du dich aber damit beschäftigt, hast es umgesetzt.
Korrekt.
Wie ging es dann weiter?
Also aufgesetzt, beschäftigt, umgesetzt. Das war zu dem Zeitpunkt, das Projekt war wirklich sehr intensiv, sehr lehrreich, aber auch wirklich sehr kraftintensiv. Ich habe die Chance bekommen, als bis dahin eine One-Man-Show war, ein Team um mich herum aufzubauen. Erstmal Fähigkeiten, die das System bedienen, weiterentwickeln. Aber was dann viel stärker in den Vordergrund gekommen ist, war ich auf jeden Fall diese Clearingsprozesse. Das heißt, indem wir Nachrichten auf Markt verteilen und der Markt logisch, also ist eine M-mal-N-Kommunikation entstanden. Und je nachdem, wie hoch oder wie niedrig die Fehlerquote ist, es gibt immer Vorgänge, die manuell geklärt werden müssen. Das ist technische Natur. Eine E-Mail ist nicht angekommen. Wir konnten euer Format nicht lesen. Dieser Szene. Also habe auch Clearingsbereich bei mir aufgebaut. Das waren auch
Clearingsbereich heißt?
Das war ein Team, ein, zwei Personen, die genau diese Fehlerbereiche hatten. Das heißt, sie haben immer tagtäglich telefoniert. Sie mussten teilweise auf IT-Systeme zugreifen, um nachzuschauen, wie die Information produziert wurde. Ist sie dann doch angekommen oder doch nicht? Also sie haben viel Zeit benötigt, im Markt zu telefonieren, zu mailen, um diese Fehlervorgänge einfach aufzulösen und zu bereinigen. Das wurde dann immer weiter. Wir haben dann irgendwann mal die Applikation, die ich genannt hatte, die ich dann 2006 mit optimieren musste. So nach circa 10 Jahren war die Laufzeit relativ endlich. Also wir haben da die Basistechnologie, die im Einsatz war in der 3X-Version im Einsatz und der Hersteller hat danach irgendwann mal eine 4.X-Version rausgebracht, hat aber kein Migrationspfad angeboten. Das heißt, wenn wir den Weg gehen wollen würden, würde es für uns bedeuten, alles von vorne neu machen. Das war für uns der Zeitpunkt, okay, wenn es der Fall ist, dann schauen wir uns doch mal auf den Markt, was es für Alternativen gibt. Wir haben uns mal bei der IBM nachgefragt, bei der SAP, bei einigen anderen, sind dann irgendwann mal über die Firma Camunda gestolpert oder die Fox Engine noch damals. Das muss, weiß ich nicht mehr genau, 2013, 2014, 2015 sowas in dem Umfeld gewesen sein. Also die Entwickler waren begeistert, weil es einfach leichtgewichtig war. Wir kamen aus einer Welt, die Prozessmaschine, die wir damals im Einsatz haben, die war okay, die war gut, aber schon 10 Jahre auf dem Buckel. Manche Dinge waren nicht gut aus unserer Einschätzung, also wir wollen es besser machen, haben dann tatsächlich auf den Markt geschaut und sind da irgendwann mal über einen der Geschäftsführer, der damaligen Gründer, der Camunda auch gestolpert, war so cool, dass er nach Darmstadt gekommen ist, hat ein, zwei Workshops uns gemacht und wir hatten echt Bock drauf gekommen. Also aus Sicht der IT war das eine richtig coole Lösung. Also unsere
Warum war das so cool?
Sie war leichtgewichtig, sie war zugänglich, gut dokumentiert, das heißt, viele unserer Entwickler haben sich da auch wiedergefunden. Sie konnten mit relativ geringen Aufwänden, haben sie Erfolge erzielt. Okay. Sag mal, das ist ein Unterschied zu vielleicht den ganz großen Big Brand Herstellern, die einen Rahmen definieren, Konstrukt ganze Lösung anbieten, die auch viel mehr können. Also ich will jetzt keinen Hersteller nennen, aber es gibt manche Hersteller auf dem Markt, mit denen könntest du Raumstationen betreiben. Die sind so gewaltig, die sind so komplex. Dort gut, aber mittlerer Energieversorger, fünfmal Mann zu hoch für uns. Deswegen haben wir Camunda damals wirklich super empfunden, haben mit einem unserer Kunden drüber gesprochen, haben den Kunden davon überzeugen können, das Projekt zu initiieren auf Basis dieser Technologie. Und das war wo auch ein Aspekt, ist, wo ich sage, die IT ist auch ein Enabler. Wir haben klassischer Vorgang, wir haben eine solche Lösung aufgebaut, du gehst dann, du suchst nach einem Kunde, hat einen Vorgang, hat einen Servicefall, du gibst die Vorname, Nachname des Kunden an, drückst auf Suchen. Was passiert dann technisch, wird dann Service aufgerufen in einem Backend-System, große Backend-Systeme, hunderte von tausenden von Stammdaten, Millionen, Milliarden von Datensätze, so ein Aufruf läuft mal 10, 20, 30 Sekunden, vielleicht auch mal länger. Physik ist endlich, klar. Klassische Architekturen, demzufolge war es für die Kunden teilweise nicht haltbar, dass sie eine halbe Minute von der Bildschirmmaske sind und nicht bewegt. Also das war
das funktioniert nicht.
Nein, nee. Also das ist auch bewusst geworden. Unsere Entwickler damals, kreative Köpfe im Rahmen des Projektes, sie haben sich mit ihren Fähigkeiten einen kleinen HTML-Editor zusammengebaut, sodass sie mit dem Kunden per Drag and Drop einfach die Komponenten zusammenziehen konnten. So haben wir die Oberfläche mit dem Kunden besprochen. Der Kunde sagt, ich hätte gerne das. Ah, okay, mach mal. Schnell rübergezogen und so, das war vor 10 Jahren. So.
Das dafür damals war es super, ja.
Also ja. Waren wir auch sehr stolz drauf, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber einer der Entwickler ist über eine Indizierungstechnologie gestolpert, Elasticsearch zum Beispiel. Mhm. Also was haben wir dann ausprobiert? Wir haben das Backend-System genommen, die Informationen, die dort in einer hohen Breite, hohen Komplexität vorhanden sind, aber die Ladezeit langsam über geartete Jobs dieser Technologie zur Verfügung gestellt und haben Messungen durchgeführt. Zugriffe waren in der Breite bei unter 80 Millisekunden. Das heißt, es war sehr möglich, in sehr schneller Zeit die Daten anzuzeigen. Sie waren nicht sehr aktuell, aber das war für den Vorgang gar nicht notwendig. Wir haben diese Lösung implementiert und wir haben das den Kunden vorgezeigt. Wow. Die Augen waren, war für uns damals auch neu.
Weil es so schnell ging jetzt.
Weil es so schnell ging, weil einfach Vorgänge, die die letzten 5 oder 10 Jahre nicht lösbar waren, auf einmal auf Knopfdruck ging das. Und das war so ein Wow-Effekt. Das war für mich so ein tolles Beispiel. Und das wird ein Kunde nie sagen, hey, ich brauche eine Technologie, weil wenn du gar nicht weißt... Nee,
der braucht nicht die Technologie. Der braucht eine Anwendung, die schnell ist.
Ja, also wenn dir vielleicht noch nicht mal das Problem bekannt ist oder du es nicht richtig in Worte fassen kannst, ist es schwierig, deine Lösung zu finden. Das ist für mich so ein Beispiel wie, ja, das Problem ist zwar da, aber es ist nicht lösbar, auf einmal über eine Technologie doch lösbar. Und weil wir Und wir wirklich sehr kreative Köpfe damals dran gewesen, weil wir darauf drüber positiv gemeint gestolpert sind, das auch mal prototypisch verprobt haben, sind dabei Use Cases entstanden, die vorher gar nicht möglich waren. Und das ist für mich immer wieder so ein Beispiel, dass eine Technologie, die im Raum steht, Dinge einfach anbietet, ermöglicht, die vorher gar nicht in Frage waren. Und das war toll, also das war das Projekt und das war auch das Projekt, bei dem wir den Kunden davon überzeugen konnten, ein großes Softwareentwicklungsprojekt nach agilen Prinzipien durchzuführen. Das war bis dahin immer sehr klassisch behaftet, mit flassen Lichtenheft, auch mit allen Vorteilen, die sich dazu gehört, war für uns neu, war auch für den Kunden neu. Aber die Entwickler haben sehr stark befürwortet, weil sie der Meinung waren, diese Komplexität, die eingefordert wird, die kann weder der Kunde in ein endliches Dokument niederschreiben, noch wären wir in der Lage, dieses Dokument in der endlichen Zeit so weit zu verstehen, dass der bestmögliche Lösung aus unserer Einschätzung war, nicht machbar. Also haben wir uns darauf committed, das Projekt auf agile Füße aufzustellen, haben uns einen Scrum Master auch geholt, das war 10-11 Jahre her, Dinge ausprobiert, auch Fehler gemacht, ganz klar. Auch Dinge, die auch schiefgelaufen sind, rausgelernt. Und das war damals so der Stein, das Thema Agilität für uns wirklich sehr gut empfunden. Das haben wir konsequenterweise ausgebaut. Das Projekt, circa 2 Jahre Entwicklungszeit, bis wir die Lösung dann neu definiert hatten.
War auch dann erfolgreich.
War erfolgreich am Ende, genau. Ist jetzt schon sehr lange im Einsatz. Jetzt sind wir wieder an dem Wendepunkt, wo wir uns überlegen, wie sieht eine mögliche Nachfolge aus an der Stelle. Ansonsten, das war toll, das war sehr lehrreich. In einem kleinen Team entstanden, aus dem Bedarf des Teams. Das gleiche Team, unheimlich kreative Leute, war auch ein Team 1-2 Jahre später, so diesen DevOps-Gedanken langsam reingebracht. Also nicht in Perfektion, ist klar, ist mehr als nur ein Ansatz, aber die sagten, wie waren wir bis dahin aufgestellt? Durch die Teamorientierung, wir hatten Entwickler, wir hatten klassische Betriebsorganisationen und die Dinge, die in der hohen Intervallität entwickelt worden mussten, eine gewisse Stabilität überführt. Das hat immer gekracht. Das heißt, vorne die Entwicklung war schon 2 Drittel und weiter, da hat der Betrieb noch gar nicht auffangen können. Ja, war so. Wie haben wir es gelöst? Ich kann mich noch an den Termin erinnern, damals November länger gesessen, unten bei den Jungs im Raum, sagten Simon, liest im Internet, you build it, you run it. Dann haben wir es besprochen, was war die Philosophie dahinter, diejenigen, die es entwickeln, die sonst noch betreiben. Wir haben uns darauf eingelassen, Strukturen verändert und auf einmal haben es die Probleme, die früher da waren, großteils weggefallen, weil diejenigen, die diese Komplexität aufbauen, sie mussten nicht mehr in die Lage versetzt werden, sehr positiv ausgedrückt, die Komplexität so weit runterzubrechen, definieren, dass es jemand, der das gar nicht versteht, Auffang betreiben kann. Diese Grenze, das war damals nicht möglich. Inzwischen gibt es ja andere Aspekte dazu, das war auch neu für uns. Das heißt, diejenigen, die es entwickeln, die haben es betrieben, Zusatzthemen mit aufgenommen, aber da ist so eine Ruhe in der Qualität aufgekommen. Viele der Probleme gar nicht mehr oder diejenigen, die sie verursacht haben, sind auch gleich wieder gelöst. Das heißt, wir hatten eine deutlich geringere Komplexität in den Abhängigkeiten und das war schon toll zu beobachten. Sag mal, das ist ein unheimlich kreatives Team, federführend durch die Köpfe in Technologien, auch in Verfahren und diese Philosophie dann irgendwann mal 2016, 2017 haben wir den neuen Bereich gegründet, der Geschäftsführer, der damals, also auch noch nach wie vor Geschäftsführer ist, sein Gedanke war der bimodale Idee. Er sagte, hör ich mal zu, Leute, wir kommen aus der klassischen Welt. Ich glaube, für eine gewisse Zeit brauchen wir diese zwei Geschwindigkeiten. Eines nach wie vor das klassische Geschäft, genauso wie es gut ist, es ist stabil, es muss weiterhin genau in der Masse laufen. Lass uns mal ausprobieren, daneben einen agilen Bereich aufzubauen mit der Softwareentwicklung, wo wir einfach Dinge ausprobieren. Und das war dann die Gründung der Abteilung, für die ich zuständig bin, neue Lösungen an dem Fall. Kernpunkte waren, lass uns Dinge ausprobieren. Das heißt, Technologien wie diese Workflow-basierte System, das Camunda haben wir darunter gesehen. Alle datenorientierte Prozesse, also eine große BI-Umgebung haben wir dort wiedergefunden. Portalentwicklung, Mobile-Entwicklung, das waren so die Kernpunkte. Dann mit der Zeit, ein IoT-Team ist dazu gekommen. Das war auch wieder in der IT-Ausbildung ein Werkstudent, unheimlich kluger Kopf, der das gelebt hatte, was er dort mitentwickelt hat. Das Thema LoRaWAN im IoT-Umfeld für gut befunden. Und das war, was aus einem IT-Lab-Forschungsprojekt entstanden, haben wir tatsächlich bis zu einer Organisationsreife gebracht. Das heißt, inzwischen habe ich seit über 5 Jahren ein dediziertes IoT-Team, das Internet der Dinge macht. Wir betreiben einerseits Infrastrukturen für große Enterprise-Umgebungen. Das heißt, Windparks und Co. werden über eine Applikation near real-time überwacht mit Zuständen. Für mich neu damals in dem Projekt gewesen war, so ein Windrad hat bis zu 10.000 Messpunkte. Das heißt, die Menge an Dateninformationen bis zu 10.000 Messpunkte. Wenn ich noch so kreativ nach dem dritten Bierchen wäre, mir würden vielleicht 20 oder 30 mal aufkommen. Bis zu 10.000 kann es nicht aufkommen. Nicht alle.
Also klar, bis zu, aber trotzdem.
Genau. Ja, es ist unendlich hohe Menge.
Also 20 werden es auf jeden Fall nicht sein.
Nein, das ist schon ein bisschen mehr. Also das war nicht toll. Und darum eine Applikation, also eine Infrastruktur aufgebaut, bei der wir in der Lage sind, über ein Kartenmaterial, near real time die ganzen Zustände zu bewahren. Wir haben viele Daten gesammelt. Eins der Projekte, danach war später auf Basis der Daten, passiert manchmal im Winter, dass die Anlagen vereisen. Wenn die Anlagen vereisen, müssen die Betriebszustände überführt werden, sie müssen gewartet werden. Wir haben dann auf Basis der Daten, mit Wetterdaten, mit allem korreliert, ein KI-Modell berechnet, bei dem wir vorberechnen, ab wann das Potenzial hoch ist, dass die Anlagen vereisen. Und das sind Möglichkeiten, die sie dann gegeben haben, auf sammelnde Daten.
Was macht man dann? Bereitet man sich einfach vor schon mal?
Man kann sich vorbereiten, man kann die Heizungsanlage vorher einschalten.
Okay,
man kann
eine Heizungsanlage.
Natürlich, du kannst was passiert, wenn so eine Anlage vereist? Bis zum Schlimmsten Fall musst du sie stilllegen. Mhm. Dann musst du manchmal Betriebspersonal rausschicken lassen, die muss gewartet werden. Und dem versuchen wir entgegenzuwirken, indem wir vorher Zustände schon errechnen. Das ist, also geht schon in der Richtung von Predictive Maintenance. Wir erkennen etwas, bevor es passiert, auf Basis Daten, Zustandsänderung. Dazu brauchst du diese Daten, dazu brauchst du die Messung. Punkte, die Daten, auch andere, die du korrelierst. Tolles Beispiel für das Thema KI. Das heißt, das Thema IoT auch viel stärker ausgebaut. Und genau, das aufgebaut, die Abteilung, bimodal. Wir haben viele Dinge gelernt. Wir haben dann in allen Teams auch das Thema Agilität aufgebaut, geschärft. Das heißt, klassischerweise begonnen, wir haben uns auf eine Methodik eingelassen, Scrum, wahrscheinlich der Klassiker. Damals haben dann irgendwann mal gelernt, inzwischen sehen wir Agilität als eine Art Baukastensystem. Das ist für uns eine Fülle von Artefakten, von bestimmten Merkmalen.
Also ihr macht es halt nicht dogmatisch,
nein,
sondern
nein.
Ihr nutzt das, was euch hilft. Und
aber die Erfahrung muss man sammeln.
Ja, genau.
Wir sind erstmal
mit
dem Standard gestartet, einfach irgendwas zu lernen. Und inzwischen soweit nach bis zu 10 Jahren Erfahrung, dass wir abwägen, nicht für alles ist das eine Methode, nicht die beste Lösung. Wir haben teilweise Mischformen. Wir gucken, dass wir ein gewisses striktes Rollenmodell haben, dass wir bestimmte Fähigkeiten schon sehr wohl bereitstellen. Das ist das eine dann, was auch vor einigen Jahren, ich glaube 5, 6 Jahren, habe ich eine sehr, sehr kreative Scrum Masterin eingestellt. Hat viel Erfahrung mitgebracht. Sie hat uns so weit aufgewertet, wir hatten bis dahin klassische Planungsprozesse. Sie hat uns in die Lage versetzt, dass wir die Planung quartalsweise machen. Das hat vor 5, 6 Jahren eine Quartalsplanung eingeführt. Das heißt, wie orientieren wir uns inzwischen? Wir haben Teamfähigkeiten, wir haben Produkte, Projekte.
Also verschiedene Teams?
Also bei mir im Bereich mehrere Teams, genau, mehrere organisatorische.
Du hast vorhin gesagt Mobile.
Also Portale IoT. Mobile ist eins dabei, dann eins, was BPM, Workflow-basierte Systeme kennt, das IoT-Team, ein inzwischen sehr großes BI-Team. Über klassisches Reporting, Dashboarding bis zu KI-Use Cases. Genau, die 4 IoT-Team habe ich genannt. Dann habe ich ein Team, das Fähigkeiten verbirgt wie Scrum Master, Product Owner, agile Coaches, die, sag mal, diese Unterstützungsrollen bündelt, die in anderen Teams wirken. Und die IT-Ausbildung ist auch mit Bereich dabei.
Also 6 Teams
quasi. Korrekt, 6 Teams.
Wie viele Personen sind es dann insgesamt?
Also wenn ich jetzt alle mitzähle, alle Werkstudenten auszubilden, sind das schon locker 60 bis 70.
Oh, das ist schon einiges. Das ist schon einiges.
Das ist viel. Deswegen bin ich sehr froh, dass sie eine hohe Selbstständigkeit haben. Nein, das brauchst du auch.
Achtest du auch darauf?
Das ist mir ein ganz wichtiger Aspekt. Also meine Führungsform ist ein relativ hohe Freiheit. Natürlich gibt es gewisse Grenzen im Umfeld wie Personalmanagement oder Budgetverantwortlichkeit. Manche Dinge geht nicht, aber ansonsten sind die Teams sehr, sehr selbstständig. Sie haben sehr hohe Entscheidungsmöglichkeiten in Bezug auf Verfahren, Technologien. Man muss halt ein Spannungsfeld finden, um, was ich zu Anfang gesagt habe, es darf da nicht am Ende pro Team, pro Projekt jeweils eine eigene Philosophie, eigene Technologie, eigene Verfahren entstehen. Das versuchen wir schon zu bündeln über bestimmte Methoden, indem wir die Modelle, die Methoden angleichen. Das ist schon wichtig. Also Quartalsplanung macht uns sehr viel aus. Bedeutet, jedes Team plant sich quartalsweise immer in der Abstimmung mit Kunden. Wir wissen dann relativ genau, was kommt in dem Quartal, in welcher Reihenfolge, was im Kunden wichtiger, was im Kunden weniger wichtig. Der Kunde bekommt viel früher Feedback über Volumina, über Veränderungen. Wir versuchen dann eine sehr hohe Transparenz zu schaffen, dass da einfach beidseitiges Vertrauen entstehen kann. Lernen immer beide neu für sich. Das ist ein Aspekt. Technologisch versuchen wir uns auch sehr stark anzugleichen. Das heißt, Merkmale wie zum Beispiel eine Prozessmaschine von der Firma Camunda setzen auch unterschiedliche Teams ein. Und wo es sinnvoll ist, versuchen wir das zu bündeln, einfach um nicht zu sehr diversifizieren.
Das hat Synergieeffekte halt auch.
Die brauchst du auch.
Klar,
um Fähigkeiten, sag mal, eine Expertise weit auszubauen, sich gegenseitig zu helfen. Und aktuell, was wir sehr stark verproben üben, ist dieses Teamübergreifende, dieses Verknüpfen. Weswegen? Weil die Anforderungen, die auf uns zu ankommen, inzwischen mehr als eine Domäne benötigen. Wir merken viel, dass inzwischen viele Projekte auch sehr viel mit Datenorientierung zu tun haben. Das heißt, ich muss unterschiedliche Fähigkeiten in den Projekten. Das war in den letzten Projekten, in den letzten 10, 20 Jahren nicht anders, ganz klar. Aber die Anforderungen sind komplexer geworden. Das heißt, nur in der Projektphase ist das eine. Man muss sich Gedanken machen, wie kann man später auch den Betrieb stabil über diese Grenzen hinweg sichern. Und das sind wir auch mit dem Lernprozess, wollen es weiter verändern. Was ich das toll finde auch an meinen Mitarbeitern, unheimlich kreativ, diese offene Art, die wird ja nicht nur in der Projekt, in der Methodikform, sondern auch untereinander. Feedbackkultur. Wenn Dinge gut laufen, spricht man, wenn Dinge nicht gut laufen, auch das muss man aussprechen. Immer auf Augenhöhe, immer fair miteinander umgehen. Und das ist am Ende, was die IT ausmacht. Das ist IT, was ich auch toll finde. Vor 10, 12 Jahren hatte ich einen Entwickler, der sagte, hey Simon, IT für mich nur noch ein Drittel Entwicklung, der Rest ist das Zwischenmenschliche. Okay. Ich glaube, das ist noch viel stärker geworden. Dieses Miteinander ist noch viel stärker geworden. Natürlich brauchst du Fähigkeiten, die Entwickler müssen auch entwickeln, die Kollegen, die...
Man muss halt unheimlich viel kommunizieren.
Musst du. Und sag mal, durch diese Vernetzung, durch diese Verknüpfung, das ist viel stärker in den Vordergrund geraten. Das heißt, verstehen, miteinander reden, ein Teil davon ist IT, der komplexe Teil, aber nicht der überwiegende Teil. Und dieser Wechselwirkung am Ende ist ein guter ITler, deswegen habe ich Informatik studiert, um nicht mit Menschen sprechen zu müssen. Nein, wieder ein blöder Witz. Das ist ein Teil des Jobs. Und ja, zwar auf allen Ebenen inzwischen. Ja. Ganz wichtiger Aspekt.
Aber ich meine, du hast ja, das ist jetzt auch spannend, weil du hast es ja gerade schon wieder gesagt, du hast Informatik studiert.
Ja, ja. Den Witz mache ich immer wieder, ja.
Aber wie kam es denn dazu, dass du dann quasi eine Abteilung übernommen hast? Weil Abteilung übernehmen und Abteilungsleiter sein heißt ja eigentlich im Wesentlichen, mit Menschen sprechen.
Korrekt. Also das war tatsächlich damals ein Gespräch mit meinem Geschäftsführer, den ich sehr schätze, sehr modern denkender Mensch. Auch das Thema KI war auch etwas, was er sehr stark mitgetrieben hat. Also da kriegen wir wirklich sehr tollen, sehr unterschiedlichen Support. Das war damals ein Gespräch mit ihm. Er hat Dinge, wollte das umbauen, hat mich da tatsächlich auch offen dazu angesprochen, hat ein gutes Gespräch gehabt. Natürlich war es neu für mich. Ich habe immer Lust, Dinge auszuprobieren. So richtig was habe ich sogar wusste damals nicht ganz klar, weil diese Rolle ja unbekannt für mich war. Ich war damals schon Teamleiter, das heißt, gewisse Erfahrung schon. War für mich auch ein Veränderungsprozess. Ich musste viel Dinge lernen. Ich sage mal, der Klassiker, heute Kollegen, morgen Mitarbeiter.
Ja, klar.
Das ist schon eine Veränderung, aber ich sag mal, zumindest denke ich oder fühle ich das von mir. Ich bin nicht dieser klassische Führungsrolle aus den 80er Jahren, sondern das Miteinander. Ich bin auch vielen Projekten aktiv mit dabei. Für mich ist immer die Herausforderung, dann die Trennung, die Leute, also mich ans Thema rauszuziehen. Manchmal hole ich mir da ein bisschen Energie zurück, weil das, sag mal, im Management, in der Abteilungsleitung hast du auch viele Dinge, die nicht immer sofort zu einem Ziel führen, sagen wir es mal so. Du hast auch viele Dialoge, viele langwierige Themenaufgaben. Und manchmal finde ich schön, auch wenn es Zusatzarbeit wird, in den Projekt mitzuwirken, weil ich dann auch so kleine Erfolge sehe. Das finde ich
auch gut. Kannst du was abschließen?
Ich kann was abschließen, das koppelt mich dann immer. Es erdet mich dann auch immer wieder. Dass ich dann nicht zu sehr abdrifft, irgendwelche theoretischen Modelle, sondern ich sehe dann die tatsächlichen Probleme, ich sehe die Herausforderung, auch die Lösung. Und mir hilft das unheimlich, auch meine Perspektive zu fokussieren. Weil ich habe viele Ideen, nicht alle davon sind gut, ganz klar. Und mir hilft das, das auszusortieren, auch das besser zu beurteilen, indem ich diese Nähe habe, mit den Leuten rede, verstehe, was sie machen, in den Projekten mit dabei bin, Dinge mitgestalte. Das ist ein unheimliches Spannungsfeld von der Zeit her, weil es reicht nicht, um alles zu machen, ganz klar. Manchmal leidet das eine oder das andere darunter. Aber ich finde es sehr wertvoll, wenn ich das nicht machen würde. Ich würde dann irgendwann nicht verstehen, was meine Leute machen. Dann würde ich den Bezug verlieren.
Aber arbeitest du dann auch inhaltlich mit?
In manchen, also ich entwickle keine Software, wenn du das meinst. Ich entwickle keine Software, ich helfe manchmal bei Lösungsansätzen, ich helfe manchmal bei der Analyse oder mal, wenn ich jetzt Projekte aus Team A mitbekomme und in Team B ist eine Diskussion, versuche ich mal diese Querverbindung mal aufzubauen, dass sie miteinander lösen. Also das ja, aber nicht in der, ich glaube, es will keiner mehr, dass ich Software entwickle im Unternehmen. Will ich genauso wenig wie alle anderen auch.
Aber wie lange machst du das jetzt nicht mehr?
Jetzt fast 10 Jahre aktiv. Also fast 10 Jahre bin ich schon Führungskraft, ja.
Weil eigentlich ist ja Softwareentwickeln, so wie ich es, wenn ich es richtig verstanden habe, deine Leidenschaft.
Korrekt.
Und jetzt machst du das seit 10 Jahren nicht mehr.
Korrekt. Privat immer noch ein bisschen, aber die Zeit reicht. Also das war ein Preis, den ich zahlen musste damals. Das habe ich auch gemerkt. Ich kam sehr stark in der Softwareentwicklung aktiv gar nicht mehr. Das ist nicht mehr leistbar aus vielen Gründen. Das hat sich so weiterentwickelt. Also wenn ich das an meinen Leuten sehe, was das für kreative Köpfe sind. Wow, also was dafür, ich habe auch einen Mitarbeiter bei mir, ich sage ihm gerne, das hört er nicht gerne, aber das ist für mich der MacGyver. Du wirst ihm 2, 3, 4 Brocken und er schafft daraus eine funktionierte Software, die wirklich stabil läuft. Das ist echt beachtlich. Also das ist klasse. Und da gibt es auch viele andere Kreative, viele Spezialisten, da kann ich bei weitem nicht mithalten, will ich auch gar nicht. Das soll kein Konzern sein. Aber mir hilft es, weil ich so meine, die Leute besser zu verstehen. Ich komme ja aus der Welt, das heißt, wenn ich Probleme sehe, Dinge beurteilen muss, mir hilft das ungemein, weil ich aus der Erfahrung heraus dann einfach die Beziehung dazu habe. Ja, Technologie haben sich weiter verändert, aber die Grundkonzepte sind die gleichen geblieben, die Basis die gleiche geblieben. Wie vorhin erwähnt, ob es jetzt Programmiersprache oder B ist, Ansatz A oder B, ja, das verändert sich, auch wichtig ist es verändert. Aber die Grundprinzipien sind nach wie vor die gleichen geblieben. Und dadurch, dass ich 15 Jahre Erfahrung mitbringe, maße ich mir an, dass ich meistens verstehe, worüber gesprochen wird, auch die Entscheidung wird. Und für mich ist auch diese Rückbildung wichtig. Eine Entscheidung herbeizuführen, etwas, was ich nicht verstehen würde, das könnte ich gar nicht.
Ja, ich meine auch, es ist ja auch immer so, bei Software treten halt auch immer Probleme auf.
Total.
Das ist ganz normal.
Total.
Man kommt immer zu irgendwelchen Hürden, die es vielleicht auch nicht, die man nicht direkt überwinden kann. Und was ja dann oftmals so in Strukturen passiert, die jetzt, wo die Menschen, die da agieren oder in den Führungsrollen sind, keinen direkten Bezug haben zur Entwicklung, dass sie es nicht verstehen. und Druck machen und sagen, na, was ist denn da los? Correct. Aber löse es doch einfach. Ne? Und dadurch, dass du aber die Erfahrung hast, kannst du dann natürlich ganz anders auch mit den Situationen umgehen.
Also sehe ich genauso. Und das ist genau, wie du sagst, es gibt auch die klassische Diskussion, muss ein Projektor verstehen, also inhaltlich verstehen, worum das Projekt geht, oder reicht es, wenn er eine Methode mit sich bringt? Es gibt sehr diverse Diskussionen. Meine ganz klare Meinung ist, es hat sehr große Vorteile, wenn der steht, was es geht. Ich glaube, wenn du diese Materie durchdringen kannst, zumindest verständlich weißt, um was es geht, entscheidest du auf ganz anderer Basis, als wenn du es nicht weißt. Wenn du es nicht machst, hast du eine Methodik, eine Struktur, entweder bestimmte Grenzwerte oder wie auch immer gerade das Modell, das sehr gleich ist immer wieder. Aber ich glaube, dass das nicht reicht, um die richtige Entscheidung zu treffen. Deswegen, genauso wie du sagst, mit der Erfahrung hilft es mir, das Problem besser zu verstehen. Ich löse es nicht, das sind andere, aber besser zu verstehen, besser zu übersetzen oder auch mal, wenn Probleme auftreten. Die Probleme treten manchmal in der Software auf, dann die Kommunikation nach außen. Ich versuche mal, Leute den Rücken frei zu halten, dass die Kunden, wer auch immer, da nicht bei denen einstellen, sondern bündle das, versucht zu erläutern. Und es ist gut, wenn du es übersetzen kannst in der Sprache, die beidseitig verstehen. Das finde ich schon vorteilhaft. Das ist ein Aspekt, aber diese inhaltliche Diskussion. Aber viele der Probleme, die entstehen, sind vielleicht auf der Anführungsebene, ganz auf der anderen Seite. Und da die beiden Welten zu verstehen, hilft unheimlich, weil man auch wie so eine Art Bindeglied zwischen beiden sehen kann. Ich finde das wichtig. Mir hilft das ungemein, das zu verstehen. Und nach wie vor, ich glaube, es wird nicht funktionieren, wenn ich Bezug zu dem nicht hätte, wofür ich stark bin oder was ich verantworten muss, das nicht verstehe, dann aus meiner Perspektive wird es ganz klar, ganz offen, ganz fair, auch sehr unterschiedliche andere Sichten haben. Viele andere werden es vielleicht anders sehen. Aber meine Überzeugung ist, das muss so sein, sonst kannst du es nicht richtig machen.
Verstanden. Und fehlt dir das manchmal, das Programmieren?
Manchmal ja.
Ja.
Manchmal ja. Ich merke das schon in dem, was sich verändert hat, in den Konstrukten, in den Prinzipien die letzten 5 bis 10 Jahre. Das sind ja unheimliche Veränderungen. Ich sag mal, was ich jetzt sehe, Bewegungsrichtung Cloud sehr stark, für die Entwicklungsbereiche manchmal wirklich tolle Vorteile, die sich aus ergeben. Aus einer gewissen Brille, klar, beobachte ich es auch, aber aktiv, nein, da bin ich nicht mehr drin. Da wünsche ich mir schon manchmal mehr Zeit, aber ich mache mir nichts vor, das ist eher unlösbar. Das ist
utopisch.
Das ist utopisch, ja. Aber das ist auch, damit kann ich auch inzwischen gut umgehen.
Ist
ja
in Ordnung.
Ja, ich habe mich damit arrangiert und das passt auch so, ja.
Und wie ist das Thema Cloud für dich oder für euch jetzt? Wie geht ihr mit dem Thema Cloud um? Das ist neu, habe ich verstanden, hast du ja gerade gesagt.
Also,
oder
ja.
Wie geht ihr das an und wie ist das Thema Cloud für euch?
Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich sag mal, für mich, das ist Grundlage jeder IT-Entscheidung. Das muss auf eine bewusste Entscheidung sein. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin kein Freund davon, gefühlsorientiert, und bei Thema Cloud, Ursprung, je nachdem, mit wem ich mich unterhalte, manchmal sehr gefühlsvolle Diskussion. Das heißt, manchmal vergessen wir die Sachlichkeit, sondern entweder, wenn du 3, 4, 5 Köpfe fragst, ist das die Lösung für alles. Fragst du 3, 4, 5 Köpfe auf der anderen Seite, ist das der letzte Mist, weil alles unsicher. Die Wahrheit ist in der Regel in der Mitte. Ich glaube, Cloud für manche Aspekte ist genau der richtige Weg, aber die Anforderung muss dazu passen. Ich bin kein Freund davon, nur das eine oder das andere, sondern wenn die Anforderung dazu passen, da gibt es ja so klassische Anforderungen, wie zum Beispiel Skalierbarkeit oder andere. Wenn es solche Anforderungen gibt, ich würde so ein Produkt nicht mehr on-prem sicherstellen, sondern gucken, dass ich die cloud-basierten Ressourcen dafür ranziehe, weil sie dazu prädestiniert sind, weil sie genau die richtigen Antworten auf diese Frage bringen. Das würde ich immer bewusst machen und dann entscheiden je nachdem, um deine konkrete Frage zu beantworten. Wir haben vor einiger Zeit die Cloud-2-Strategie für uns befunden, das heißt hybrider Ansatz, und genau den bewussten Weg gehen. Wir stellen fest, dass es mancher Hinsicht genau der richtige Weg ist. Es gibt auch eine Bewegung um uns herum, in dem viele Anbieter, die wir jahrelang bei uns gehostet hatten, inzwischen Teil nur noch Software as a Service anbieten. Da hast du zwei Lösungen, entweder gehst du es mit oder suchst du einen anderen Hersteller. Das wird nicht immer möglich sein. Also eine integrative Lösung. Wir haben auch vor Jahren eine Architektur definiert, ein Best-of-Breed-Ansatz für uns für gut befunden. Wir haben Architekturprinzipien, wie zum Beispiel, wir wollen kein Vendor-Login. Also werden wir in absehbarer Zeit nicht immer oder gar nicht die Produkte, Dienstleistung eines einzelnen Anbieters, sondern wir wollen streuen. Wir evaluieren, was passt zu uns, und integrieren das in das Gesamte. Also wir haben eine sehr starke integrative Architektur. Da ist ein Cloud aus meiner Einschätzung für manche Aspekte genau das Richtige. Was vorhin erwähnt, das Thema Cloud. Viele Modelle, viele Lösungen werden cloud-basiert angeboten. Den verwehren wir uns nicht, sondern nutzen die in einem Rahmen, der für uns sinnvoll ist, und integrieren sie das große Ganze. Und ich habe auch Fähigkeiten bei mir aufgebaut in der Abteilung. Leute, die sich auch viel stärker entwickeln. Auch aktuell suchen wir auch DevOps Richtung Cloud und wollen das an der richtigen Stelle viel stärker für uns nutzen. Aber immer, ganz wichtiger Aspekt, es muss eine bewusste Entscheidung sein. Es muss zu dem passen, was wir wollen. Ist nicht die Antwort für alles.
Okay, verstanden. Ich mache oftmals ist ja klar, ich meine, das ist immer ein Thema, aber gerade jetzt in konservativeren Bereichen, Branchen, traditionelleren, wozu ich jetzt einfach mal so pauschal die Energiebranche dazu zählen würde, dass da wahrscheinlich eher die Strukturen und auch eher die Führungsebenen eher sehr kritisch Cloud gegenübertreten. Wie ist da deine Beobachtung?
Struktur vielleicht, ja, ich glaube schon, dass auf der Führungsebene schon der Wille, also was ich vorhin erwähne, mein Geschäftsführer ist auch sehr, also er sagt auch ganz klar, Leute, lasst uns den Weg gehen, lasst uns aber die richtigen Entscheidungen treffen. Das macht nicht immer alle Sinn. Das heißt, das fördert er schon sehr stark. Da sehe ich eigentlich gar keine Defizite oder keine Probleme an der Stelle. Auf der Kundenseite fordert man manchmal so sehr an, ich will in die Cloud gehen. Dann hinterfragst du, okay, was sind denn die Eigenschaften? Ja. Da kriegst du keine Antworten. Entweder ist da eine Strategie dahinter oder gar keine. Für mich ist das nicht die primäre Frage, sondern aus dem, was ich will, leitet man das ab, weil das genau der richtige Weg ist. Also ich würde die Frage zweitrangig stellen. Für mich ist es auch nur ein Betriebsmodell. Und sag mal, mein Versuch ist, dass wir die Entwicklungskonzepte bei mir so weit generieren, dass sie generalistisch sind und ich zum letztmöglichen Zeitpunkt entscheiden kann, in die Cloud oder on-prem. Gibt Entwicklungsmodelle dafür. Deswegen das schon. Und auf der Kundenseite wird das manchmal eingefordert. Ganz klar, ich will unbedingt in die Cloud. Dann hinterfragst du das, kommt wenig bis gar nichts raus. Gut, nach einer gewissen Zeit findet man schon Merkmale, die vielleicht dazu passen oder nicht. Da glaube ich schon, aber ich sehe die Energiebranche, wie du es auch geschildert hast, auch schon als traditionell. Wenn ich das vergleichen würde mit anderen Branchen, glaube ich, sind wir da schon hinterher. Aber eine Ursache, ganz klar, wenn ich mir andere Branchen anschaue, die sind viel offener dem Markt oder viel früher. Hauptteil der Energiebranche ist, dass wir mit Menschen, mit Daten, mit Kunden gehen, die in einem sehr lokalen Umfeld sind. Da kommen ja die ganzen viele der alteingesessen her, moderne Vertriebe, nein, die haben ganz andere Ansätze. Aber wir zum Beispiel, klar, sind sehr stark kommunal unterwegs, Darmstadt auch sehr stark, sehr ausgeprägt. Und das heißt, Bezug zu Kommunen, zu Städten, zu anderen, da ist der Datenschutz auch sehr wichtig in dem Aspekt. Auch das Thema Security, das heißt, solche Dinge haben bei uns ganz klar einen hohen Stellenwert. Und wir überlegen uns dann auch zweimal, ob wir bestimmte Wege gehen oder nicht. Und diese Schritte, die müssen wir machen. Deswegen machen wir uns vielleicht manchmal mehr Gedanken als andere, gebe ich offen zu, aber es sind auch nicht die falschen Gedanken an der Stelle. Deswegen nach wie vor die Entscheidung, zur richtigen Frage gibt es die richtige Antwort, aber ich muss erstmal die Frage stellen, um an die Antwort jetzt zu lassen. Das schauen wir nicht immer. Deswegen, aber aus meiner Verständnis, bewegen wir schon sehr stark und was ich sehr positiv, auch sehr wichtig empfinde, dieses bewusste Entscheiden, wann es Sinn macht und wenn ja, gehen wir den Weg, klar.
Ja, klingt total verständlich.
Also für uns klingt es auch vernünftig.
Aber ja, klar. Und wenn du jetzt mal, wir haben ja jetzt schon recht viel gesprochen über ganz viele verschiedene Themen. Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, du hast ja, ich meine, du bist jetzt schon seit 18 Jahren, glaube ich,
in dem Bereich, oder? Eigentlich schon seit 25, aber ein Jahr hatte ich Pause. Also knapp 25 Jahre
in der Energiebranche, genau. Bist du schon in der Energiebranche? Ja. Das heißt, du hast ja einen unheimlich breiten Blick drauf, vieles schon gesehen. Mhm. Und jetzt kommt so die bisschen die Glaskugel-Frage. Wobei nicht ganz Glaskugel, ist vielleicht falsch ausgedrückt, sondern eher, wenn du jetzt gerade die Energiebranche anschaust, ja, und du schaust dir das Thema Digitalisierung an, du schaust dir das Thema Energiebranche an, mit was beschäftigt sich die Energiebranche aktuell im Rahmen der Digitalisierung am meisten? Also was sind gerade so die Themen, mit denen ihr euch auseinandersetzt im Rahmen der Digitalisierung, was alle machen, wo viel passiert, was super wichtig ist und wo viel Musik passiert,
verstehe,
gespielt wird?
Also aus meiner Einschätzung mehrere Ebenen. Eine davon wird sein, unsere Abrechnungssysteme sind von der Firma SAP. Die SAP hat vor 7, 8, 9 Jahren den Markt ein bisschen aufgeschreckt, indem sie gesagt hatte, die R3-Architektur, die wir noch im Einsatz haben, zum Teil noch im Einsatz haben, haben mehr oder weniger die Wartung dafür ab Mitte diesen Jahrzehnts aufgekündigt, aber kein Angebot ausgeschrieben, was bedeuten würde. Das war herausfordernd für viele. Es gab Großprojekte, bei denen ich auch mit dabei war, bei denen man tatsächlich unter Konkurrenten, also teilweise viele Marktteilnehmer zusammengeschlossen haben, Projekt initiiert, bei dem man eine Nachfolgelösung gemeinsam besprochen, evaluiert hatte. Das war ein Versuch, gemeinsame Lösungen zu finden. Das heißt, ich glaube, ein Teil aktuell immer noch bei den Energieversorgern dieser Transformation von der R3, diejenigen, den SAP-Weg weitergehen, auf eine S4HANA-Architektur, das wird ein Teil des Marktes bestehen. Das wissen wir auch um uns herum. Wir sind auch ein Teil des Veränderungsprozesses. Um uns herum, dass das ein Teil davon sind, die Kernarchitekturen, Kernlandschaften, die jetzt aktuell modernisiert werden. Das ist im laufenden Geschäft. Lieferantenwechsel verkürzt die Zeit, denn trotzdem herausfordern, weil diese Wechselwirkung unheimlich sehr hoch. Das wird ein Aspekt sein. Zweiter Aspekt aus meiner Einschätzung ist, durch das Thema KI eröffnen sich ja Potenziale, eröffnen sich Wege. Aber, damit es funktioniert, du brauchst Prozesse, Verfahren, Fähigkeiten, diese aufzubauen.
Daten.
wollte ich gerade hinaus, die richtigen Daten an der Stelle, und zwar die Qualität der Daten. Ich glaube, historisch bedingt, dass sehr viele Energieversorger sehr viele Daten haben, historisch bedingt, aber häufig wahrscheinlich nicht in der richtigen Qualität, nicht in der richtigen Art und Weise. Da sind früher sicherlich viele Fehler gemacht worden in Bezug auf Validierung, auf Daten, auf Strukturen. Das erstmal in eine gewisse Qualität zu bringen, um daraus Mehrwerte zu generieren, das wird eine Herausforderung sein. Viele Netzbetreiber, klassisch aufgestellt, betreiben Systeme 10, 15 Jahre, die noch alte Daten sammeln, noch alte Strukturen haben. Diese Systeme sind nicht immer in der Lage, dass du auf sie zugreifst, dass du die Daten bereitstellen, Daten laden kannst. Die Datenqualität ist ein sehr wichtiger Aspekt. Also das ist ein Aspekt, das wird ein Thema sein. Also die drei Punkte. Und ich glaube nach wie vor, das Thema der Fachkräfte wird immer schwieriger sein. Die Energieversorger, ich weiß nicht, wie sie auf dem Markt sind. Ich muss fairerweise gestehen, habe auch in der letzten Zeit einige Offenstellen gehabt. Ich habe sehr viele Bewerbungen.
Okay.
Wir suchen aktuell zum Beispiel einen Product Owner in einem bestimmten Umfeld, gefühlt innerhalb von 2 Wochen 10, 15 Bewerbungen haben. Das fand ich überraschend toll, positiv. Auch im anderen Umfeld, ich habe auch wahrgenommen, die letzten Jahre, wenn wir jemanden im KI-Umfeld gesucht hatten, teilweise
Data Scientist, teilweise so
50 Bewerber die Woche, unheimlich viel. Das ist etwas, was sehr stark getrieben wird. Auf der anderen Seite habe ich 3, 4 Jahre lang einen klassischen Softwareentwickler gesucht, der im Java-Umfeld tätig war. Wir haben die Anforderungen immer weiter runtergestrippt. Wir wollten jemanden, der sehr viel Erfahrung bewegt. Am Ende haben wir jemanden eingestellt, der frisch von der Uni kam, und wir waren begeistert. Wirklich ein junger Mensch, der
super viel
super in die reingekommen ist. Also uns ist wichtig, Technologie ist eine, die Chemie muss passen, das miteinander. Toller Mensch, wirklich toll integriert in das Team, super schnell reingekommen, war für uns auch eine tolle Erfahrung, ganz klar. Aber deswegen glaube ich auch, das Thema der Fachkräftemängel wird immer schwieriger sein. Die Herausforderung wird sein, man kann das auffangen. Für mich ist es IT etwas, jemand, das dazu gedacht ist, diese manuellen Ressourcen in der Welt um uns herum zu optimieren, zu reduzieren, ganz fair, ganz offen, das mit IT-Lösungen. Das heißt, das fangen wir mit IT auf. Aber um das mit IT auffangen zu können, brauchen wir die IT-Fähigkeiten. Und das wird die Herausforderung sein.
Verstanden. Das heißt also quasi R3 zu S4 HANA, ein Thema.
Korrekt. Teil dessen, die zum Beispiel im Einsatz sind, klar.
Dann KIs, aber also nicht KI an sich, sondern die Rahmenbedingungen für KI, korrekt. Datenthema viel, organisatorische Themen, die da...
Auch gesetzliche Vorgaben, der AI-Act, das ist auch eine Herausforderung, damit zurechtzukommen, das ist Spannungsfeld, das in der Wechselwirkung, die Vorteile zu bekommen, ohne den Nachteilen, das ist ein Veränderungsprozess, klar.
Und Personal,
klar. Und Personal, korrekt.
Und wenn du jetzt an den zweiten Punkt denkst, das Thema KI-Organisation, also Vorbereitung für KI. Ja. Ich meine, meine Beobachtung ist, also ich bin gerade auch in dem Bereich aktiv bei einer großen Bank.
Okay.
Da geht es um die Entwicklung von Gen-AI-Use Cases.
Ja, okay, cool.
Da wird viel gemacht und viel gehobelt. was ich aber super spannend finde, ist, dass das Thema Daten nicht so sehr verfolgt wird oder nicht in derselben Intensität verfolgt wird, wie das Thema KI, obwohl für vernünftige KI-Anwendungen das Thema Daten
essentiell
ist.
Sehe ich genauso.
Was für Beobachtungen machst du in der Hinsicht?
Teile ich die Einschätzung? Also, als wir mit dem Thema KI begonnen haben, wir haben relativ kurz bis die ersten Erfolge erzielt. Wir haben aber irgendwann gemerkt, dass es stagniert. Es stagnierte deswegen, weil weitere Use Cases dazukamen, nicht mehr die nötigen Daten geliefert haben. Das heißt, das, was möglich war, die Erfolge, die erzielt werden konnten, die haben wir erzielt. Und irgendwann kommst du, ob du es willst oder nicht, an das Thema der Daten, der Datenqualität dran. Manche früher, manche später. Ich vermute, so ziemlich jeder wird das Thema haben. Wir haben das Thema vor einiger Zeit erreicht, dass wir festgestellt haben, hey Leute, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, wenn wir die Qualität noch verbessern, noch mehr Use Cases, müssen wir das Thema Daten ran, indem wir die Datenqualität verbessern, indem wir uns Prozesse Gedanken machen, wie man das ist, verbessert, aber auch dafür sicherstellen, dass zukünftige Datenbereitstellung, Erhebung, Speichern eine möglichst hohe Qualität haben. Und das haben wir genauso wahrgenommen, war ein Teil des Problems, sind noch ein Teil der Lösung, noch nicht alles gelöst. Wie gesagt, Dinge, die wir neu machen wollen, versuchen wir schon dazu konzentrieren, neu denken, aber wie wahrscheinlich jeder auch, wir haben immer noch alte Zöpfe, die wir noch weiterführen, weiter betreiben. Das heißt, manches wird vielleicht in den nächsten 2, 3 noch gar nicht möglich sein, weil die Systeme nicht in der Art und Weise diese Daten bereitstellen, die Datenqualität nicht, vielleicht auch nicht in der Geschwindigkeit. Perspektivisch wird sich verändern. Für mich ist es auch, wie IT immer, Veränderung ist ein Prozess. Aber ich glaube, wenn man das Thema Daten vernachlässigt oder nicht mindestens parallel, wirst du über kurz oder lang einen Punkt kommen, wo es nicht weitergeht. Und spätestens dann muss das aufräumen.
Weißt du, wie das bei anderen Unternehmen, Konzernen und also Konzernen nicht, aber Unternehmen in deiner Branche ist mit dem Thema Daten? Wie gehen die da? Hast du da Einblicke? Weißt du, wie die das Thema angehen?
Also aktuell nicht. Ich weiß, wir vor 2018 21 KI-Prozess definieren. Wir sind beraten worden von einem Wirtschaftsberater, der auch für andere Energieversorger ähnliche Modelle aufgestellt hat. Mag sein, dass es ein lustiger Werbeslogan war, aber damals der Experte, der uns beraten, sagte, hey, das, was ihr aufgebaut habt, ist der geilste KI-Prozess in der Energiebranche. Ob es so stimmt oder nicht, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich glaube aber schon, also ich maße schon an zu sagen, dass wir eher vorne sind, aber wäre nicht fair genug, deine Beurteilung zu treffen, kann ich leider nicht beurteilen, nein.
Okay, ja. Okay, alles klar, ist fair. Ja, cool, Simon, ich gucke auf die Uhr. Wir wollen jetzt auch irgendwann mal noch ein bisschen Mittagessen gehen, ne?
Okay, ja.
Hat mir super viel Spaß gemacht, vielen Dank für den Einblick.
Dankeschön, mir auch, ja.
Also war echt super spannend, deinen Werdegang zu sehen, hin zu der Rolle, die du jetzt hast. Mhm. Auch hört sich nach einer super spannenden Rolle an, super viele Schnittpunkte, super viele technologische Themen.
So ist es.
Auch herausfordernd.
So ist es.
Na, nicht nur wegen den Technologien, sondern auch wegen den Menschen. Menschen
zwischenmenschliche machen, ist genau, ein Teil der Arbeit, genau.
Auch die machen, genau, bringen immer Herausforderungen mit sich. Und deswegen, ja, ich denke auch, den Zuhörern wird es gefallen. Vielen Dank nochmal, Simon. Wenn die Zuhörer auf dich zukommen möchten, wir packen deine LinkedIn-Informationen auf jeden Fall in die Shownotes. Mhm. Und dann können sie einfach auf dich zukommen, wenn sie Fragen haben.
Sehr gerne.
Und melden sich bei dir.
Dankeschön, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja.
Und dann, Simon, sagen wir tschüss. Bis dann.
Ciao, danke. Ciao.
Das war eine Folge aus dem Archiv von Not Just Coding, ursprünglich von Novatec, jetzt Teil von CGI. Danke fürs Zuhören.